Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch, dem Podcast zweier alter Freunde. Ein Podcast, ihr kennt den Rest. Es ist ja auch jetzt an dieser Stelle nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, dass wir die geilsten Gäste der Welt dabei haben werden. Und Kim Jong Fabiun hat vorhin entschieden, dass ich hier den Start machen werde. Also habe ich mir ganz kreativ, wie ich bin, versucht zu überlegen, welche Wörter sich auf den Namen unserer lieben Gäste reimen können. Und Surprise, ich habe tatsächlich zwei Reime gefunden. Nämlich, wenn ihr sie hört, dann haben sogar Ganoven Späße.
Oh.
Denn, ja, der war neu. Achtung, jetzt kommt die Strophenfräse. Herzlich willkommen, Ofenkäse!
Yeah,
ja. Ich wollte uns jetzt selber applaudieren, aber das wäre irgendwie.
Ach, das wäre vollkommen angemessen.
Hi Daniel und Fabian. Und ich finde übrigens deinen Spitznamen sehr, sehr geil, Fabian, den Daniel dir gerade gegeben hat. Den habe ich auch schon mal bei euch irgendwie gehört in den letzten Folgen. Wie ist das zustande
ich
gekommen?
Ich habe den vollkommen unverdienterweise bekommen. Also zuerst erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier seid, wollte ich gerade sagen. Nein, schön, dass ihr hier seid. Das wollte ich sagen. Herzlich willkommen, dass ihr hier seid. So, endlich. Es ist so schön, wir haben weder Kosten und Mühen gescheut und endlich nochmal das lang verschollene Duo Ofenkäse Crimes hier vors Mikrofon bekommen.
Kosten, Fabian? Ich weiß nicht, bei mir auf PayPal
bei mir
ist nichts
angekommen.
Der Scheck ist unterwegs auf jeden Fall. Ja, das ist, kommt in der Post. Da geht mir so ein bisschen das Herz auf, wenn ihr da seid. Okay, woher kommt dieser Spitzname, den Daniel da rausgehauen hat? Das passt tatsächlich ein bisschen zur heutigen Folge. Es gibt da einen Fall, der schon so ein bisschen unser Running Gag geworden ist, denn den wollte ich schon vor längerer Zeit machen. Da habe ich die Zuhörerschaft abstimmen lassen, wohin wir reisen.
Ah, ich weiß.
Ja, und, ja, und ja. Irgendwie ist dieser Fall nicht zustande gekommen, weil ich irgendwas anderes dazwischen geschoben habe. Und das Witzige ist, eigentlich hatte ich diesen Fall jetzt für heute versprochen. Dann hatte ich aber ja dich gefragt, ob du einen Cold Case oder einen gelösten Fall haben wolltest. Du wolltest einen Cold Case, das heißt, ich mache den jetzt schon wieder nicht. Und noch lustiger, ich mache den diesen Monat gar nicht, weil am 23., das ist der letzte Dienstag des Monats, da haben wir einen Zuhörergast, der uns einen Fall präsentiert. Und um diesen Fall einzuleiten, muss ich nächste Woche noch einen anderen Fall erzählen. Kann also diesen spanischen Fall auch im April wieder nicht machen. Also Kim Jong Fabiun.
Kim, ja. Es ist zum Schreien komisch, ganz ehrlich. Also,
da müsst ihr
du kannst andere für blöd verkaufen, ganz ehrlich.
Ja, mega, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder in einem Podcast zu Gast sein dürfen. Wir waren ja selber ganz lange dabei, haben ja dann aufgehört, so will ich schon fast gar nicht sagen. Wir haben eine Pause gemacht. Und es ist
die
ganz,
jetzt aber
ganz,
schon ein Jahr lang geht.
Es ist eine ganz lange Pause und es ist ganz komisch, aber auch wunderschön, wieder vorm Mikro mit Raffi zu sitzen,
yes.
Und euch auch wieder zu sehen und zu hören auf jeden Fall. Das gibt einem ein bisschen das Gefühl von zu Hause ankommen nochmals. Ganz schön und ja, danke, dass wir bei euch sein dürfen heute.
Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute, die diese Folge hören, werden sich total freuen werden, euch nochmal zu hören, denn tatsächlich wissen einige Leute aus unserer Zuhörerschaft, dass wir halt auch privat so ein bisschen Kontakt haben und es wird sehr, sehr oft nach euch gefragt. Also ihr werdet definitiv vermisst und ich glaube, viele feiern diese Folge jetzt sehr, einfach euch nochmal zu hören, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, wir vermissen euch auch.
Ja, ich freue mich auch schon total, die Folge später selbst zu hören, weil keine Ahnung. Also ich habe es euch ja schon oft gesagt, ich habe es einfach immer geliebt, euch zuzuhören. Ich finde, ihr wart so eine perfekte Symbiose irgendwie. Das war immer, hat einfach so geil gematcht.
Girl.
Ja.
Ja, wir denken auch, also ich denke oft dran zurück und es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass wir das irgendwann nochmal wieder aufnehmen werden, das Podcast-Game. Es liegt auch so ein bisschen ja, damit zusammen, dass es ja, ihr wisst, ne, wie es ist, halt super viel Arbeit ist und ich Raffi immer genötigt habe, die Folgen zu schneiden. Also jetzt kein Raffi-Shaming, es liegt nicht allein an Raffi, es war meine Entscheidung.
Oh Mann, ey, aber na gut.
Aber genau, und ja, vielleicht wird das ja mal irgendwann wieder was. Ich hab schon, wenn ich euch dann immer zuhöre, kriege ich immer noch so ein leichtes Kribbeln in meinen Fingern und will Fälle raussuchen, zu denen man dann ganz gespannt Ofenkäse snacken kann.
Ja, dass das sau viel Arbeit ist, das ja, müsst ihr uns nicht erzählen. Und das ist auch so ein Ding, was man bevor man mal irgendwie so einen Podcast gestartet hat, auch total unterschätzt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir war von vornherein klar, dass das nicht mal eben so im Nebenbei gemacht werden kann, aber es ist schon mehr Arbeit, als man dachte, und daher kann ich auch verstehen, ich weiß ja auch so, dass ihr privat relativ eingespannt seid, dass das einfach dann auch mal zu viel ist, ne? Das ist vollkommen nachvollziehbar.
Es war auf jeden Fall eins der schönsten Hobbys, und ich, Raphael, kann das bestätigen, ich habe schon sehr viele Hobbys in meinem Leben angefangen. Von Rollschuhfahren bis Hula-Hoop, von Perlenketten machen bis Malen bis, weiß Warren ich nicht.
Spielen, Tin Whistle.
Genau, also es war alles dabei, aber Podcast war eigentlich das, was am längsten geblieben ist und irgendwie, wofür mein Herz auch immer so ein bisschen schlägt. Wir haben ja in Corona-Zeiten haben wir mit Ofenkäse angefangen. Ne? Yes. Ja. Ich weiß nicht, für die, die uns jetzt gar nicht kennen, vielleicht, das sind ja auch ein paar, denke ich, haben wir uns Ofenkäse genannt, Ofenkäse-Crimes genannt, weil es Raphael quasi eine Sünde fand, dass ich das gar nicht kenne und noch nie probiert Was? Habe. Und deswegen hat Raffi gesagt, das ist das größte Verbrechen der Menschheit, dass ich Ofenkäse nicht kenne. Und deswegen
kann man keinen Ofenkäse kennen? Das ist ja wohl, also.
Aber inzwischen kennst du, oder?
Also ja, ich habe das auch schon mal, glaube ich, in der Folge erwähnt. Ich kenne es, aber ich bin kein Riesenfan.
Das
Das ist jetzt wirklich ein bisschen.
Ja, wir haben das schnell nachgeholt dann, aber offensichtlich hat das nicht gefruchtet.
Ich überlege gerade, ob wir diese Aufnahme nicht sofort abbrechen sollten. Eigentlich.
Ja, besser ist es.
Ich habe so Tinnitus im Ohr, ich höre gar nichts mehr. Was meint ihr? Nein.
Ich kann Katis Mikro jetzt auch einfach ausschalten. Dann können
ja,
wir das
sorry.
Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite zum Thema kulinarische Tipps und Tricks und so. Seitdem ihr uns da eingeweiht habt, habe ich schon, glaube ich, zweimal das Maggi-Brot ausprobiert, Raffi. Aber ich krieg's nicht hin. Ich habe das Gefühl, mir fehlt da so das saarländische Händchen oder irgendwie so.
Hast du Butter drunter
ja,
gemacht?
Ja, aber ich glaube, es war eher Margarine. War schon der erste Fehler, ne?
Die bindet nicht so. Muss dick Butter, darf man das Brot fast nicht mehr sehen. Und dann darf man damit den Maggi auch nicht sparen.
Wie viel Maggi-Schüsse so?
Ich spare nie mit Maggi. Also
4 bis 5.
Maggi kann man eigentlich so überall drauf machen.
Ja.
Ja, Leute, ich bin gespannt auf jeden Fall, was ihr heute mitgebracht habt. Ich bin völlig, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, heiß auf True Crime auf jeden Fall wieder. Ich meine, wir haben ja auch oft drüber geredet, auch mit euch, dass man da wirklich Freude dran hat, kann man nicht sagen. Aber ich freue mich einfach nochmal mit jemandem oder mit euch vor allem über einen spannenden Fall zu sprechen und hoffe, ihr habt was Gutes für euch dabei, für uns dabei. Nochmal, ich hoffe, ihr habt was Gutes für uns dabei. Bitte schneiden, Daniel.
Mal gucken. Ich habe was... Ich habe was Mysteriöses dabei auf jeden Fall. Wir werden mal so ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht sprechen wir heute über einen Fall, vielleicht sprechen wir auch einfach über zwei, denn es gibt zwei, die relativ nah beieinander liegen von dem, was passiert, und die stehen beide auf meiner Liste. Und vielleicht ergibt das überhaupt keinen Sinn, dem zweiten noch eine extra Folge angedeihen zu lassen, und wir bauen den hier noch so ein, ich weiß es noch nicht. Ich lasse das einfach mal so in der Aufnahme auf mich wirken und entscheide das so dynamisch, während ich rede, sozusagen. Ne?
Das ist doch
ein Also ich sag dir ja mal eins pur. Zu Fabians Machtspielchen. Das macht er, seitdem wir nochmal drüber gesprochen haben, dass wir eine Folge zusammen. Er kommt jede Woche, vielleicht mache ich den, vielleicht mache ich aber auch das. Okay, ich habe mich entschieden, ja. Ich mache jetzt
Deswegen,
das.
Deswegen, das Ding ist, also ihr habt vorhin ja gefragt, warum der Kim Jong Fabi Un heißt. Ne? Es gibt,
jetzt weiß
es gibt kein A... Fiel mir kein Diktator ein, wo ich jetzt hätte besseres Wortspiel bringen können. Ne? Also das war ähnlich schwer wie Reimwörter auf Ofenkäse zu finden. Oder es waren Diktatoren, deren Namen ich jetzt nicht nennen wollte. Und deswegen, also das sind so diese leichten, sagen wir mal, Nuancen des Machtmissbrauchs, würde ich sagen, die zeichnen ihn da so aus.
Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Aber Fabian, du bist dir sicher, dass du dich jetzt entschieden hast? Oder? Weil ich sehe so in deinem Gesicht gerade so den Schalk im Nacken, der sich irgendwie gerade gefühlt nochmal umentscheidet. Oder hast du jetzt?
Nee, ich habe mich entschieden. Also die Sache ist so, wenn ich dann irgendwie ab und zu mal Sachen umwerfe, dann mache ich das nicht aus Machtspielsachen, sondern weil es einfach so viele Fälle gibt, die ich geil finde. Und dann habe ich so meine Liste durchgeguckt und dann dachte ich, den präsentiere ich, Kati und Raffi. Dann habe ich eine Woche später aber wieder was ganz anderes gedacht, was ich euch präsentieren wollte. Und ja, Es ist halt schwierig. Bei mir wechselt dann auch oft irgendwie die Begeisterung für einzelne Fälle. Und
oh, das kenne ich. Das ist dann schwer, sich zu entscheiden.
Als dann klar war, es wird ein Cold Case, da habe ich dann überlegt, es könnte ein Cold Case in Irland werden, denn ich weiß, ihr habt große Liebe für Irland. Und ja, deswegen sprechen wir heute über einen meiner Meinung nach sehr interessanten, mysteriösen Fall aus dieser grünen Insel, die ihr ja auch unlängst bereist habt, wenn ich das richtig
ganz richtig, ja. Letzten Sommer waren wir da.
Wollte ich gerade sagen, das war ja letzten Sommer, genau. Ja, es war sehr schön und ich habe, du hast mir ja vorab ein paar Bilder gezeigt und da habe ich gedacht, oh, das sah aus wie da, dort, wo wir waren. Vielleicht war das ja irgendwie da in der Nähe, ja, oder so.
Also wir befinden uns in der Region Sligo, das ist, glaube ich, relativ bekannt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nie so der allergrößte Fan der britischen Insel war. Also ja, es ist okay.
Das ist ja schon eine schwierige Aussage, die du da triffst auch.
Ja, stimmt. Aber so Irland, Schottland, das waren für mich nie so die ganz großen Sehnsuchtsziele. Ich war nur mal in Dublin auf einer polnischen Hochzeit, die sich über ein Wochenende gezogen hat und ich weiß nicht mehr viel davon, weil es halt eine polnische Hochzeit war. Ja.
Eine polnische Hochzeit also, in Dublin, das klingt nach, ja, feuchtfröhlich.
Ja, also in Irland gibt es einfach sau viele Polen, habe ich damals gelernt. Ich war mal mit einer Polin zusammen und ja, ihre Familie oder Teile ihrer Familie haben dann da gelebt, die sind da irgendwie hin emigriert und ich habe dann daraufhin festgestellt, dass es da einfach super viele gibt. Das war, wie gesagt, dann auch eine polnische Hochzeit, die auch komplett auf Polnisch gehalten wurde und ja, die auch polnisch gefeiert wurde und tja. Daher, wie gesagt, weiß ich nicht mehr so viel von Dublin und Irland allgemein. Das
ist, glaube ich, die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe hinter den Iren selber.
Echt? Oh, krass.
Wusste ich auch nicht.
Wow, okay. Wieder was gelernt.
Ja, krass. Also vielleicht seid ihr ja gewesen in dieser Region Sligo. Kennt ihr das? Oder
ich kenne Sligo tatsächlich nur aus verschiedenen irischen Liedern. Sligo Reels. Nee,
ich war da auch noch nicht. Wir waren weiter südlich unterwegs.
Okay. Wir befinden uns in Sligo und so ein bisschen im Umland. Also die Fotos, die ich euch geschickt habe, die sind nicht direkt aus Sligo. Die sind aus dem Örtchen Ross's Point. Das ist nochmal so ein bisschen außerhalb von Sligo. Sligo ist ja eine Hafenstadt. Dieses Ross's Point ist einfach nur wirklich so ein kleines Dörfchen, was da auf so einer Landzunge sitzt und wo eigentlich außer grünen Wiesen und einem Campingplatz und 3-4 Häusern nicht besonders viel ist. Wir sind im Sommer 2009, also auch schon einige Jahre zurück. Und am Morgen dieses 16. Juni 2009 betritt Arthur Kinsella mit seinem Sohn diesen Strand an Ross's Point. Die beiden wollen schon früh am Morgen trainieren, denn der Sohn von Arthur Kinsella, der trainiert für ein sportliches Event und dieser Strand eignet sich halt besonders gut, um da früh am Morgen, bevor das Treiben einsetzt, sich körperlich zu ertüchtigen. So machen sie sich da auf den Weg und ihnen fällt auf einmal ein Mann ins Auge, der auf diesem Strand liegt. Also der Strand ist menschenleer, 6 Uhr morgens und mitten auf dem Sandbett liegt ein Mann, bäuchlings mit dem Gesicht in den Sand quasi.
Fabian, soll ich dir was sagen? Du wirst es nicht wissen, ne? Aber ich glaube, ich kenne den Fall.
Oha, gab's das schon mal?
Nee.
Das gab's, ne?
Also
ich glaube,
ja,
doch einmal
oder so. Ne? Doch, das hat mir bei diesen, ach sag mal schnell, diese beiden Shooter da, diese Sniper, ne?
Ja, genau.
Genau.
Washington Sniper,
tatsächlich.
Also ich kenne den Fall
tatsächlich
nicht.
Tatsächlich habe ich, wie du jetzt gerade irgendwie losgelegt hast und als ich das eine Bild gesehen habe, ich möchte noch nicht sagen, welches es ist, da dämmerte auf jeden Fall was. Aber wie immer ist es so, dass zum Glück mein Kurzzeitgedächtnis dir in die Karten spielt. Von daher weiß ich vieles nicht mehr.
Aber Moment, es gibt ja wie gesagt zwei sehr, sehr ähnliche Fälle, die beide auf meiner Liste stehen. Vielleicht okay. Meinst du den anderen,
ja,
denn
gut,
der
das
ist
kann
deutlich
sein.
Bekannter. Ja. Also das kann durchaus sein, aber vielleicht hast du auch von diesem hier schon mal gehört. Das ist durchaus möglich, okay. Aber warte erst mal ab. Die beiden nähern sich also jetzt diesem Mann, der da bäuchlings im Sand liegt. Wie gesagt, das Gesicht auch im Sand, das ist ja schon auch eine ungewöhnliche Haltung. Da kann man ja schon davon ausgehen, dass der da nicht einfach liegt und chillt. Und sie merken relativ schnell, dass er tot ist. Da ist nichts mehr zu machen. Erster Gedanke ist natürlich, dass er vielleicht ertrunken ist und an den Strand gespült worden ist, aber das kann dann später widerlegt werden, das wäre so gezeitentechnisch nicht möglich gewesen. Die Polizei wird gerufen und auch die gehen zunächst von einem Badeunfall aus. logisches Szenario am Strand, zumal der Mann auch unter anderem eine Badehose trägt, also das würde so ein bisschen passen, aber irgendwie scheint dann sich der Eindruck aufzudrängen, dass dann doch mehr dahinter steckt, denn der Mann trägt zwar eine Badehose, aber unter einer Unterhose, er trägt noch ein Hemd und sonst nichts. Seine anderen Kleider finden sich fein säuberlich gefaltet etwas weiter weg vom Strand, also nicht auf dem Strand selber, sondern etwas weiter und, weg.
Entschuldigung kurz, er trägt die Badehose unter der Unterhose.
Genau, er hat so eine Speedo-Badehose an, also diese fiesen, engen Badehosen halt.
Die man
also
frecherweise in Frankreich so, an Pools
wo
tragen
muss.
Wo man
seine Sportlehrer nicht drin sehen will. Sorry, Daniel.
Sorry.
Genau. Ja, und er trägt eine Unterhose darüber und ein Hemd. Des Weiteren mysteriös, dass die Identität des Mannes einfach nicht feststellbar ist. Also wie gesagt, er hat da nichts bei sich, was irgendwie darauf schließen lässt, wer er ist. So entspinnt sich eine Geschichte, die Öffentlichkeit dort noch heute so ein bisschen bewegt und rätseln lässt. Und die auch mannigfaltige Theorien tatsächlich über den Tod des Mannes und über die Identität des Mannes nach sich zieht. Da gibt es wirklich die wildesten Theorien von der Spionage bis hin zum, das Wildeste, was ich bisher gelesen habe, war der Zeitreisende. Also am nächsten Tag steht die Polizei vor einem großen Rätsel. Der Mann ist in die Gerichtsmedizin transportiert worden. Die Polizei selber ist gerade damit beschäftigt, die Identität zu ermitteln und die Gerichtsmedizin kann keine so richtige Todesursache feststellen. Man möchte die Identität einfach auch natürlich rausfinden, um mögliche Angehörige zu informieren und um zu wissen, wer da einfach gestorben ist, auch hinsichtlich der möglichen Beerdigung. Der Mann ist offenkundig etwas älter, ich habe euch ja Fotos geschickt. 1,75 groß, hager, hat blaue Augen, dunkle Augenbrauen, graue Haare. Man kann sein Alter nicht genau bestimmen, aber die Gerichtsmediziner schätzen das Alter anhand der Erkenntnisse der Obduktion auf etwa 55 bis 60. Es gibt ein Bild, das ihn zeigt, bevor er beerdigt wurde, also das quasi sein Gesicht zeigt, da könnt ihr euch einen Eindruck vermitteln.
Ist das das, was du mir geschickt hast oder was du uns geschickt hast, Fabian, wo er an der Tür steht?
Es gibt eins, was einfach nur sein Gesicht zeigt. Das sieht aus, als ob er schlafen würde, aber da ist er halt.
Ah ja, okay. Ah ja. Okay.
Wie gesagt, ist nicht möglich, sein Alter jetzt so zu bestimmen. Man schätzt so 55 bis 60. Das ist allerdings schwierig, denn er hatte offensichtlich einige gesundheitliche Baustellen, die vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen haben, den Alterungsprozess zu beschleunigen. Die Polizei sucht nach Anhaltspunkten zur Identität des Mannes, aber das Einzige, was sie erstmal finden können, ist ein sehr auffälliger Goldzahn im Oberkiefer des Mannes, der also an so einer auffälligen Stelle sitzt, dass der auch Gesprächspartnern irgendwie aufgefallen sein muss. Also nicht irgendwie hinten versteckt, sondern relativ prominent. Aber sonst gibt es da erstmal keinerlei Hinweise. Interessant natürlich für die Behörden, dass der Mann seine grüne Speedo-Hose unter der Unterhose trägt und sein blaues Shirt. Also das spricht dann nicht unbedingt für einen Badeunfall, sondern vielleicht dafür, dass er gerade aus dem Wasser gekommen ist, dann schon begonnen hat, sich anzukleiden und dann irgendwas passiert ist. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das dann weiter weg passiert? Also warum lagen seine Kleider dann irgendwie 20, 30 Meter weiter weg? Also er hätte dann ja, wenn er beim Ankleiden gewesen wäre, bei seinen Kleidungsstücken sein
müssen. Seine Klamotten waren auch trocken dann, gehe ich davon aus.
Genau, die waren trocken, die waren fein säuberlich gefaltet und lagen auf so einem Felsen am Rand des Strandes. Also ich kann euch auch kurz erzählen, was da gefunden wurde. Schuhe, schwarze Lederschuhe, Größe 44, die nachweislich in Deutschland hergestellt wurden. Ein blauer Polunder, blaue Wollsocken, ein schwarzer Ledergürtel und eine blaue Hose. Die Kleidung inklusive einer Lederjacke, die auch dazu da gehörte, dabei aufgefunden wurde, stammten von C&A, also gehörten zu irgendeiner C&A Eigenmarke. Und die Etiketten waren bei allen Kleidungsstücken sorgfältig entfernt, das kennen wir aus den Fällen Eastall-Frau und Jennifer Fergate, aber man konnte dann trotzdem anhand der Modelle ermitteln, dass es sich um C&A-Eigenmarken handelte, also die waren nachvollziehbar. Ja? Also Anfang der 2009 sind wir, da ist anders als im Fall Jennifer Fergate oder Eastall-Frau, da gab es das Internet schon, da konnte man Sachen irgendwie dann online vergleichen oder irgendwie posten und hat dann relativ schnell rausgefunden, woher diese Sachen stammten.
Okay.
Zudem findet sich bei diesem Klamottenstapel eine Taschentüchermarke, eine Taschentücherpackung, die die Eigenmarke der Drogeriekette DM ist, und eine verschreibungspflichtige Schmerztablettenpackung, die nur in Deutschland verschrieben wird. Also das legt alles nahe, dass der Mann höchstwahrscheinlich Deutscher war oder zuletzt sich in Deutschland aufgehalten hat. Also Klamotten von C&A und eben Taschentücher und Schmerztabletten, die offenkundig aus Deutschland kamen
Ich
oder
finde,
dort
wenn man
bezogen
solche
wurden.
Produkte hört, dann denkt man, man fühlt sich dann irgendwie ein Stück weit auch zu Hause direkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kommt einem alles so vertraut vor, weil man einfach die Produkte von DM oder weiß nicht von welcher Drogerie einfach so kennt und überall auf der Welt direkt erkennt auch, ne? Weil es zum Beispiel auch in vielen Ländern gar keine richtigen Drogerien gibt.
Ja, ich finde das irgendwie so gerade, wie passen diese Produkte dahin an diese an diesen Küstenabschnitt da in Sligo? Wie kommt es dahin?
Ja, und vor
Gibt ja
allem,
so einen Spruch in Irland,
entschuldige.
kein Problem. Es gibt ja so einen Spruch in Irland, dass jedes Dorf im Westen von Irland seinen eigenen Deutschen hat, weil eben so viele Deutsche mit der Zeit dahin ausgewandert sind. Und das ist natürlich auch die Frage, ist das vielleicht sogar ein einheimischer Deutscher, der nur zu Besuch war, oder ist es vielleicht ein Tourist oder ein Ire, der nach Deutschland gereist ist? Das gibt ja wirklich unendliche Möglichkeiten dann.
Fabian, ich habe eine Frage. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass er möglicherweise im Wasser gewesen ist oder auf dem Weg ins Wasser war. Konnte man das denn irgendwie anhand irgendwelcher, weiß ich nicht, Wasserrückstände oder irgendwie sowas herausfinden, ob er schon im Wasser gewesen ist? Und wenn ja, Ganzkörper oder nur, weiß nicht, bis zu den Knien, irgendwie sowas?
Also dazu ist nichts bekannt. Also kann sein, dass es da vielleicht irgendwelche Salzwasserrückstände auf der Haut gab, aber das ist zumindest nie in der Berichterstattung Thema gewesen. Das ist jetzt einfach nur so eine Hypothese. Also die Hypothese war Badeunfall. Und ein Szenario, was dann immer wieder genannt wurde, war eben, dass er vom Schwimmen kam, sich angekleidet hat und dann vielleicht irgendwie einen Herzinfarkt hatte. Aber wie gesagt, dann stellt sich für mich eben die Frage, warum ist er dann irgendwie 20 Meter weg von seinen Kleidungsstücken?
Ich finde das gar nicht so absurd, ehrlich gesagt. Also ich finde halt, also rein die Situation, dass man eine Badehose drunter hat. Ich glaube, das hatte jeder Typ schon mal. Das finde ich erstmal nicht absurd. Wenn man irgendwie genau weiß, man geht schwimmen und keine Ahnung, man weiß vielleicht nicht, ob man die Möglichkeit hat, sich in Ruhe umzuziehen, hat man die Badehose vielleicht schon an. Und dass er die dann irgendwie abseits von dem Sand auch irgendwo auf einem Felsen ablegt, ergibt für mich auch total viel Sinn, weil er vielleicht nicht wollte, dass die Sachen, zum Beispiel die Socken, voll mit Sand werden. Jeder weiß, was das für ein ekliges Gefühl ist, wenn du vielleicht noch eine Reise vor dir hast, wenn du länger unterwegs bist oder so. Von daher kann ich das alles verstehen. Und vielleicht wollte er auch erstmal nur, war vielleicht auf dem Weg zum Meer, um zu schauen, wie kalt das Wasser ist oder so. Vielleicht wollte er erstmal nur mit den Füßen rein und hat vielleicht ganz vergessen, dass er die Unterhose auch noch anhatte.
Ja, also sich da irgendwie am Rande des Strands umzukleiden und die Sachen da auf so einen Felsen zu legen, das ergibt natürlich Sinn, ne? Das meinte ich jetzt gar nicht. Aber das Szenario, was du jetzt gerade gezeichnet hast, das kann schon sein, dass er da vielleicht einfach vorfühlen wollte. Aber egal, wir machen einfach mal weiter mit den Erkenntnissen der Polizei, mit dem, was so passiert ist. Die erste Arbeitshypothese, ertrinken, lässt sich relativ schnell widerlegen, denn der Mann hat kein Wasser in den Lungen und wir haben im Fall Festival Lauren AG gelernt, dass Wasser in den Lungen eben ein Indikator für einen Ertrinkungstod ist, weil solange Atmung stattfindet, einfach Wasser in die Lungen transportiert wird anstatt von Sauerstoff und daran ertrinkt man dann eben. Der Mann hatte zwar, das ergibt die Obduktion, offensichtlich Herzprobleme, allerdings scheint er daran nicht verstorben zu sein. Also es lässt sich kein Indikator dafür finden, dass das dann auch die Todesursache war. Es zeigen sich allerdings weitere medizinische Besonderheiten. Der Mann hatte nur noch eine Niere, die andere ist offensichtlich fachgerecht entnommen worden und höchstwahrscheinlich auch im Krankheitskontext. Und so vermuten die Gerichtsmediziner, dass er vielleicht vor einiger Zeit schon mal besonders schwer krank war und daraufhin diese Niere eingebüßt hat. Und sie stellen fest, dass der Mann an stark fortgeschrittenem Prostatakrebs litt, der bereits zu starken Metastasierungen geführt hat in Knochen und Lunge. Und sie gehen davon aus, dass der Mann sich seines Zustandes durchaus bewusst war, weil sie einfach sagen, in dem Stadium, in dem er sich befunden hat, muss er extreme Schmerzen gehabt haben. Das kann nicht von ihm unbemerkt geblieben sein. Und da passen jetzt diese Schmerzmittel wieder ins Bild. Kati hatte ja gefragt, wie kommt diese Konstellation an Dingen wie ergibt das Sinn an diesem Strand ins Sligo? Ich frage mich natürlich, warum gibt es keine persönlichen Dinge, warum gibt es keinen Geldbeutel, warum gibt es keinen Ehering, keine Uhr, keine Ausweispapiere, ne? Aber diese Schmerzmittel ergeben in diesem Kontext ja zumindest Sinn.
Oder er hat die Sachen vielleicht auch absichtlich zu Hause gelassen. Also, ne, all das, was man jetzt ja auch weiß in der Gerichtsmedizin, also ein Suizid ist ja auch quasi ausgeschlossen, ne? Also, dass er da irgendwie hingegangen ist, um Medikamenten und all sowas, das ist ja dann alles untersucht worden. Das hätte man ja irgendwie relativ schnell rausgefunden, wenn er da irgendwie sich hätte selbst umbringen wollen an dem Strand dort, ne? Also.
Genau. Ja, also es lassen sich in seinem Blut weder Rückstände der Schmerzmittel finden, die aufgefunden wurden, noch Rückstände anderer Medikamente. Also Selbstmord, zumindest auf diese Vergiftungsart hin, kann man auf jeden Fall relativ stark ausschließen. Die Selbstmordtheorie spielt natürlich trotzdem immer eine Rolle in der Betrachtung des Falles. Warum es dann auch noch solche Theorien gibt, wie beispielsweise den Geheimagenten, was ich eingangs erwähnt hatte, dazu kommen wir dann im Laufe des Falles, wenn ich euch das Verhalten des Mannes in seinen letzten Tagen näher bringe, dann ergibt es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, warum manche Leute denken, dass er vielleicht ein Spion war und da irgendwie ums Leben gekommen ist. Identität und Todesursache des Mannes sind also nach wie vor im Dunkeln und auch die Todesursache ist erstmal nicht herauszufinden. Aktuell geht die Polizei von einem plötzlichen Herzstillstand aus, vielleicht während eines Spazierganges am Strand. Da sind wir dann vielleicht so ein bisschen bei Daniels Theorie, dass der nicht unbedingt am Strand spazieren war, denn dann wäre auch wieder komisch, warum er dabei halb nackt gewesen wäre, aber dass er vielleicht da irgendwie Richtung Wasser schon mal gegangen ist. Und ja, das ist jetzt irgendwie so deren Arbeitshypothese, denn man findet, wie gesagt, kein Gift, keine Medikation, keine sonstige Gewalteinwirkung, kein Wasser in der Lunge. Da bleibt erstmal nur das, auch wenn tatsächlich die Obduktion ja, wie gesagt, hervorgefördert hat, dass eigentlich ein Herztod auch eher unwahrscheinlich ist. Man versucht nun also die letzten Tage dieses Mannes zu rekonstruieren und zu gucken, wo kommt er überhaupt her und wie ist er da gelandet, wo er gelandet ist. Und ihr wisst es wahrscheinlich, wir hatten das auch schon mal irgendwo besprochen, die britische Insel ist sehr stark videoüberwacht. Es gibt da ein sehr hohes Aufkommen an Kameraüberwachungen im öffentlichen Raum. Und so stoßen sie am 12. Juni das erste Mal auf ihn. Da scheint er irgendwie in der Gegend angekommen zu sein, in Derry. Das ist eine Stadt in der Nähe von Sligo, die einen etwas größeren Busbahnhof besitzt. Und von dem aus werden Touristen dann quasi so ein bisschen zu weiteren Destinationen in Irland verteilt. Also das ist so eine große Anlaufstation.
Derry hast du gesagt?
Derry, ja. Da findet sich das erste Mal Videomaterial von diesem Mann an diesem Busbahnhof in Derry, wie er den Reisebus nach Sligo besteigt. Wie er dahin gekommen ist, ist absolut ungeklärt, nach wie vor. Also er ist offensichtlich kein Gast irgendeines Fluges gewesen. Und auch auf anderen Wegen konnte das nicht nachvollzogen werden, wie er nach Irland eingereist ist. Alle Leute, mit denen er interagiert hat, die ihn nachweislich getroffen haben in diesen letzten Tagen, sind sich absolut sicher, dass er Deutscher war oder Österreicher. Raffi hat ja gesagt, es gibt da überall so den Deutschen oder vielleicht ist es ein Ire, der mal ausgewandert ist oder so. Aber alle sind sich sicher, er sprach Englisch mit einem sehr starken deutschen Akzent. Also das würde halt auf einen Deutschen oder vielleicht einen Österreicher hindeuten, denn er hat immer behauptet, Österreicher zu sein. Aber wie gesagt, so diese Hints an ihm sprechen ja eher dafür, dass er Deutscher war, eben, also diese Ausstattung, die er bei sich getragen hat. Mhm. Es gibt keine Einreisedokumente, die irgendwie später gefunden werden. Also, wie gesagt, wie er da hingekommen ist, absolut im Nebel. Fest steht lediglich, 12. Juni 2009 um 16 Uhr erfassen ihn Kameras an diesem Busbahnhof in Derry das erste Mal, wie er in den Bus nach Sligo steigt, in dunkler Kleidung und Sonnenbrille. Er hat eine Laptoptasche bei sich, eine schwarze Reisetasche und ist normal gekleidet, also sehr, sehr unauffällig. So diese Lederjacke, die auch am Strand gefunden wird und eben dunkle Hose, dunkles Oberteil.
Jetzt auch nicht so, weißt du, typische, ich stelle mir so vor, der Allmann fährt in Urlaub, Kleidung. Ich habe mal meine Jack Wolfskin-Jacke dabei, weil ich hier ein bisschen in Irland wandern gehen will und weiß ich nicht, ein Regencappy oder sowas. Also der sah also mit völlig normal gekleideten Klamotten, ja, anscheinend ausgestattet.
Ja. Auch nicht irgendwie durch Socken und Sandalen direkt als Deutscher zu identifizieren, sondern also vom Look her habe ich immer so ein bisschen dieses Handlungsreisenden-Bild, ne? Also diese schwarze Reisetasche, diese Laptop-Tasche und so ein bisschen Casual-Look, aber trotzdem eher schick. Ja, nicht so Alltagsklamotten, sondern eher so ein bisschen schicker. Keine Ahnung, diese schwarze Reisetasche, die er trägt auf seinen Bildern, die erinnert mich immer, mein Vater hat ja, der war Monteur, der war immer auf Montagen und der war auch viel unterwegs und der hatte immer auch so eine bestimmte schwarze Reisetasche, die er dann irgendwie gepackt hat, wenn er mal zu Hause in Deutschland war und dann wieder los musste. Da muss ich irgendwie mal dran denken, wenn ich diese Bilder von diesem Mann sehe.
Haben die Leute denn, die sich mit ihm unterhalten haben, was erzählt, was er mit ihnen gesprochen hat oder war das jetzt nur Smalltalk oder...
Er ist in Sligo angekommen, wie gesagt, mit seinem Reisebus und da findet sich dann ein Taxifahrer, der ihn da aufgenommen hat und den er gebeten hat, ihm so ein bisschen rumzufahren, die Gegend zu zeigen und ihn dann zu einem kostengünstigen Hotel zu bringen. Und dieser Taxifahrer erinnert sich sehr gut, denn der Fahrgast war sehr, sehr kommunikativ tatsächlich, offensichtlich. Und auch bei dem hat sich der Verdacht aufgedrängt, dass der Mann Deutscher oder Österreicher ist, aufgrund des Akzentes, und der Mann hat sich immer wieder als Österreicher quasi selbst bezeichnet, sodass das für ihn dann irgendwie klar war.
Vielleicht an der Stelle, wenn ich dort kurz einhaken dürfte, ich habe gerade parallel so ein bisschen gegoogelt und es gibt DM seit 2006, 2007 in Österreich und C&A mal zumindest auch einen Online-Shop. Von daher ist das vielleicht auch gar nicht abwegig, dass er wirklich aus Österreich kam.
Keine Ahnung, ob dann die Eigenmarken manchmal variieren. Das ist ja hin und wieder so, auch wenn dann die Läden trotzdem gleich sind, werden dann so die Sachen so ein bisschen den lokalen Gegebenheiten angepasst. Ich glaube, ausschlaggebend dafür, dass man denkt, dass er Deutscher war, sind eher diese Medikamente, die nachweislich nur in Deutschland verschrieben werden. Mhm. Okay. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass man die nicht irgendwie bekommen kann. Oder aus Österreich bist du ja auch schnell mal in Deutschland, ne?
Genau. Ja.
Der unbekannte Mann und der Taxifahrer fahren 2 Stunden durch Sligo und die Gegend um Sligo herum. Und man fährt verschiedene Hotels an, die der Taxifahrer kennt, die dafür bekannt sind, eben sehr, sehr günstig Zimmer anzubieten. Viele sind aber ausgebucht, doch in einem wird er fündig. Und da findet die Polizei nun also das Hotel, in dem er abgestiegen ist. Auch die Hotelmitarbeiter bemerken den sehr starken deutschen Akzent, sehr stark ausgeprägt, und sie können den Ermittlungsbehörden nun so eine Check-in-Karte aushändigen, auf der der Mann sich quasi angemeldet hat im Hotel. Er checkt dort unter dem Namen Peter Bergmann ein, also auch klar deutschsprachigem Raum zugeordnet, und gibt eine Adresse in Wien an, die allerdings nicht existiert. Also auch hier wieder vermeintlich Österreicher, aber eine Adresse, die nicht existiert.
Was heißt nicht existiert? Also die Straße gibt's gar nicht, oder?
Genau. Die Straße existiert nicht und auch die Postleitzahl ist falsch. Die wäre in Wien so nicht vergeben worden.
Also ausgedacht.
Ja, ausgedacht tatsächlich. Allerdings überprüft man in dem Hotel nicht seinen Ausweis. Also es fällt dann da nicht auf. Das ist auch wie so ein bisschen wie bei Jennifer Fergate. Da wird einfach diese Karte, diese Check-in-Karte ausgefüllt. Die Person checkt ein. Es gibt keine Überprüfung. Allerdings ist die Adresse so geschrieben, also vom Aufbau her, wie eine österreichische Adresse aufgebaut wäre. Also das legt den Schluss nahe, dass er zumindest weiß, wie in Österreich die Adressen irgendwie angeordnet sind. Also auch mit Wiener Stadtbezirk und so beispielsweise. Mit dem Namen Peter Bergmann gehen die Behörden nun also her und überprüfen, wie gesagt, Schiffsunternehmen, Fluglinien und so weiter, aber es lässt sich nicht zurückverfolgen, wie dieser Mann eingereist ist. Es wird in Deutschland und Österreich nach ihm verhandelt, ob da ein Peter Bergmann vermisst wird. Dem ist aber nicht so. Es kann kein vermisster Mann dieses Namens gefunden werden. Es gibt lustigerweise einen Peter Bergmann in Wien, also da, wo der Mann offensichtlich hergekommen ist, seiner Aussage nach. Und der ist ein Kriminalautor, sodass manche Leute davon ausgehen, dass das ein gezieltes Pseudonym halt war, auch mit dem Verweis auf Wien, eben im Zusammenhang mit diesem Kriminalautor Peter Bergmann.
Okay, das ist weird.
Das wäre natürlich sehr clever.
Ja, weird auch.
Ja, total weird. Peter Bergmann ist im Hotel relativ isoliert. Der begibt sich da nicht irgendwie unter die Gäste, höchstens mal irgendwie, um einen Kaffee zu trinken. Der bleibt da meistens in seinem Zimmer oder verlässt das Hotel zu verschiedenen Tageszeiten. Das ist dann immer schön über die Kamera nachvollziehbar. 13 Mal scheint er sich irgendwohin auf den Weg zu machen. Und jedes Mal, wenn er geht, hat er eine lila Plastiktüte bei sich mit unbekanntem Inhalt. Wenn er wiederkommt, hat er sie nicht bei sich. Also wahrscheinlich ist sie dann leer und er hat sie irgendwie in die Tasche gestopft oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass er 13 lila Plastiktüten dabei hat und dann jedes Mal mit einer anderen losgezogen ist, sondern dass er 13 Mal in seiner lila Plastiktüte irgendwas irgendwo hingebracht hat und jedes Mal die gleiche Tüte benutzt hat, denn es werden fast keine persönlichen Gegenstände, Kleidung oder sonst irgendwas gefunden, als die Polizei dann schließlich sein Zimmer untersucht oder seine Sachen untersucht. Und so vermute ich oder vermuten viele, dass der halt in diesen Tagen vor seinem Tod nach und nach seine Sachen entsorgt hat. Und das ist dann auch so ein bisschen schon mal der erste Punkt, der dagegen spricht, dass der da irgendwie zufällig gestorben ist. Denn vieles wirkt, als ob er gewusst hätte, dass er genau an diesem Tag versterben würde. Also so diese Vorbereitung vor diesem Todestag. Und das ist eben so ein Teil davon, eben dieses gezielte Entsorgen von Sachen.
Also einen Ausweis hat man auch nicht gefunden dann. Also Geldbeutel, das war alles weg.
Das war alles weg. Was da in diesen 13 Tüten oder in diesen Tüten dann jeweils drin war, das bleibt generell auch im Nebel. Aber Ausweis, persönliche Papiere werden nicht gefunden. Seine Reisetasche wird am Ende nicht gefunden. Auch seine Laptop-Tasche ist verschwunden. Alles, was man findet, ist im Prinzip das, was man am Strand findet.
Aber woher weiß man, dass er einen Laptop dabei hatte?
Laptop weiß ich nicht, aber er wurde halt immer mit dieser Laptop-Tasche gesehen. Die wurde auch von dem Busfahrer beschrieben, die wurde von dem Taxifahrer beschrieben. Die war auch auf den verschiedenen Kameraaufnahmen auch gut erkennbar. Und auch das Hotelpersonal hat davon gesprochen, dass er so eine Laptop-Tasche bei sich hatte.
Okay, also was die Tüten betrifft, hätte ich jetzt gesagt, der hatte einfach hier so eine Rolle mit Tüten. Die waren halt zufälligerweise lila und hat damit auch immer was entsorgt. Also ich denke schon, der wird irgendwie in seiner Tasche diese Tüten gehabt haben, was auch immer er da weggeworfen hat.
Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er warum auch immer sein gesamtes Hab und Gut nach und nach entsorgt hat. Und ja, das ist halt wieder so ein Punkt, der dann diese Spionage-Theorie so ein bisschen nähert, dass eben auch der Laptop verschwunden ist. Ne? Also dass wir da einen Mann haben, der offensichtlich schwer krank ist, unter mysteriösen Umständen eingereist ist, eine andere Identität, auch viel dafür tut, seine Identität zu verschleiern. Wenn er jetzt einfach nur nach Irland gekommen wäre, um in Ruhe zu sterben, weil er schwer krank ist, dann kann es ihm ja eigentlich egal sein, ob man seine Identität kennt oder nicht, ne?
Auch mit dem Krimi-Autor dann den, also das ist ja auch irgendwie, also das finde ich halt irgendwie weird. Es ist super skurril.
Total.
Ja, genau. Und wenn er einfach nur zum Sterben gekommen wäre, dann hätte es ihm halt auch egal sein können, ob man dann
weiß, wer ist.
Später noch seine Habseligkeiten findet oder nicht, ne? Also dieses ja, offensichtliche Entsorgen ist
aber
irgendwie total komisch.
Aber da gehst du ja jetzt davon aus, dass er rational handelt.
Ja, das
stimmt. Das ist ja auch nicht ganz gesagt. Also man weiß ja nicht, in welchem geistigen Zustand er ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand da völlig irrational ist und sagt, ich will allein und anonym irgendwo sterben. Dass es keiner mitkriegt, dass es auch niemand nachvollziehen kann.
Meine Familie nicht mitbekommen.
Wenn er welche hat.
Ja, das denke ich auch.
Das ist möglich. Die Interaktion mit den Leuten vor Ort lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass er nicht verwirrt war. Also es wird jetzt kein Zustand geistiger Umnachtung gewesen sein, dass er nicht mehr richtig Herr seiner Sinne war, sondern wenn, dann, wie du jetzt das angedeutet hast, eine bewusste Entscheidung, dass er vielleicht einfach nicht wollte, dass jemand das mitbekommt, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir können zumindest höchstwahrscheinlich ausschließen, dass er in irgendeinem Verwirrungszustand all diese Dinge gemacht hat.
Und währenddessen in Deutschland oder Österreich ist auch niemand, der irgendwie sagt, okay, also werden Bilder oder so von ihm irgendwo nach Deutschland oder Österreich gebracht, um zu gucken, ob jemand den Mann da erkennt oder?
Später schon, ja. Er wird natürlich auch, wie eigentlich jeder, der irgendwie identifiziert werden muss, über Aktenzeichen XY dann natürlich auch oder wird dort behandelt, vielmehr so. Aber das führt alles zu nichts. Also weder in Deutschland noch in Österreich, wo relativ stark gesucht wurde nach ihm mit diesem Phantombild, das ich angehangen habe, bei den Fotos, die ich euch geschickt habe. Und es gibt einfach da niemanden, der sich gemeldet hat, der ihn irgendwie erkannt hat. Auch in Irland wurde natürlich stark nach ihm gesucht. Der Fall hat Schlagzeilen gemacht und auch da hat sich niemand gemeldet. Also diese Theorie, dass er vielleicht Deutscher oder Österreicher war, der sich da in Irland zur Ruhe gesetzt hat oder angesiedelt hat, die kann man im Prinzip auch verwerfen.
Und es ist, darf ich noch eine kleine Frage stellen? Du hast gesagt, der hatte so stark, also der hatte der Krebs, der schon metastasiert ist, ein Herztod wurde irgendwie so gut wie es geht ausgeschlossen, aber auch nicht komplett, weil irgendwie, also ich bin ja schon Mensch, der irgendwie dann manchmal so in den Crime-Geschichten drinsteht, drin ist, aber irgendwie denke ich, da gerade irgendwie kann es nicht sein, dass er einfach da, also das hast du ja auch gesagt, einfach verstorben ist und man es einfach nicht mehr feststellen konnte, woran jetzt letztendlich und einfach zack, tot, umgefallen.
Ja, ich glaube, was hier so ein bisschen das Mysterium ausmacht, auch für mich, das ist einfach dieser Punkt, dass eben sein Verhalten in diesen Tagen vor seinem Tod darauf hindeutet, dass er seinen Todeszeitpunkt relativ genau kannte. Und wenn er jetzt einfach nur gestorben wäre, weil der Körper vielleicht erschöpft gewesen wäre, aufgrund dieser energiezehrenden Erkrankung, das ist ja auch erschöpfend für den Körper, ne? Du brauchst ja sehr viel Energie, um dann auch weiter zu funktionieren, dann hätte er trotzdem nicht diesen Zeitpunkt so gut eingrenzen können. Und vieles spricht eben dafür, dass er, wie gesagt, da wusste, dass er sein Ende findet, ne? Dieses Entsorgen der Sachen. Aber noch andere Punkte, zu denen ich noch kommen
werde. Worüber schreibt denn der Peter Bergmann, der Autor, der ist ja Kriminalautor, worum geht's denn so in den Geschichten von Peter Bergmann?
Das ist eine gute Frage, die du gerade gestellt hast. Ich habe nämlich mal wieder parallel gegoogelt. Entschuldigung, aber den Luxus nehme ich mir heute mal raus, so die Freiheit, wenn wir quasi nicht nur zu zweit sind. Und so wie ich gesehen habe, hat er auch erst so ab 2017 oder so veröffentlicht, also zumindest Romane. Ich weiß nicht, was er jetzt schriftstellerisch vorher schon geleistet hat, aber das würde vom Timing jetzt nicht passen. Inhaltlich habe ich jetzt nicht geschaut, das waren so, sagen wir mal, ganz klassische Romantitel, ne? Ich habe die Seite jetzt schon wieder geschlossen.
Der war wohl vorher schon bekannt, allerdings hat der mehr so Kurzgeschichten und sowas geschrieben, also er hat jetzt noch nicht irgendwie so großartig veröffentlicht, aber der war wohl da so in der lokalen Wiener Szene literarisch irgendwie bekannt, wenn man sich dafür interessiert hat, aber jetzt nicht so, dass der schon wahnsinnig viel veröffentlicht hat.
Das spricht ja aber dafür, dass der Mann tatsächlich aus Wien oder Umgebung kommt und da irgendwie kulturell gut vernetzt war oder zumindest sich ausgekannt hat.
Wenn das nicht einfach nur ein Name ist, den er sich ausgedacht hat, wie?
Ja, wenn es nicht,
ne, weil Peter genau. Bergmann ist genau. Auch Max Mustermann 2.0.
Peter Bergmann ist schon sehr, sehr deutsch. Also wenn man sich einen deutschen Namen bauen möchte, dann wäre das einer, der nicht ganz abwegig ist. Das stimmt. Aber Raffi hat recht. Wenn dieser Name gezielt gewählt worden ist als Anspielung auf diesen Autor Peter Bergmann, dann spricht das dafür, dass der wahrscheinlich in Wien ganz gut vernetzt gewesen sein muss, dieser.
Ich finde es halt auch so komisch, dass da wirklich, also ne, man findet ja gar kein, nichts, also keiner vermisst den, man weiß nicht, wie er wirklich heißt, man weiß nicht, wie er hingekommen ist, das finde ich halt auch super, super gruselig an dem Fall, dass man da irgendwie keinen Pack an so richtig kriegt, auch was seine Identität halt angeht, das ist halt, ja. Sehr, sehr, sehr kurios.
Ja, und auch nicht mal irgendwie Geld oder sowas gefunden hat, was man jetzt irgendwie gleich noch hätte deuten können oder so, wo er hergekommen ist. Und also ich hätte es auch total spannend gefunden, wenn er sich jetzt wirklich diesen Namen des Autoren quasi zu eigen gemacht hätte, um dort irgendwie anonym aufzutreten, ob es nicht irgendwelche Parallelen zu den Geschichten von dem wirklichen Autoren gibt, so irgendwie, weiß ich nicht, Tod in Venedig mäßig und er versucht einfach dort wirklich seine letzte Reise zu begehen. Das bis jetzt schreit das komplett für mich danach, dass es halt wirklich so seine bewusst gewählte letzte Reise darstellt.
Ja, das glaube ich auch, denn am 13. Juni, einem Samstag, verlässt Peter Bergmann wieder das Hotel, wieder mit seiner lila Plastiktüte und wird im Laufe des Tages dann auch bei einer Postfiliale in der Nähe des Hotels gesehen. Dort kauft er 10 Briefmarken im Wert von jeweils 82 Cent. Und das ist genau der Betrag, den man damals in Irland bezahlen musste für einen Luftpostbrief ins Ausland, 82 Cent. Man geht nun davon aus, dass er offensichtlich 10 Briefe, wohin auch immer, verschickt hat. Vielleicht Abschiedsbriefe, vielleicht letzte Instruktionen, vielleicht irgendwas, vielleicht auch einfach in Anlehnung an Raffi, den Wunsch an die Leute, die er angeschrieben hat, wenn sie dann mal irgendwie sein Bild identifizieren, nicht zu sagen, wer er ist oder so. Allerdings kann man dazu halt nicht sagen, er scheint diese Postfiliale betreten zu haben mit 10 Briefen. Man hat ihn da nicht irgendwas schreiben sehen vor Ort.
Die hatte er schon dabei.
Die muss er dabei gehabt haben und hat die dann offensichtlich außen eingeworfen. Es gab allerdings an diesem Tag Probleme mit der Sicherung des Videomaterials der Postfiliale, sodass man das alles nur vermuten kann und so bruchstückhaft rekonstruieren kann. Also es gibt Leute, die gesehen haben, wie er da irgendwas in den Briefkasten geworfen hat. Man weiß, dass er vor Ort nichts geschrieben hat, aber das Videomaterial ist nicht mehr einsehbar. Man weiß nicht, ob es jetzt wirklich 10 Briefe waren, ob er da wirklich irgendwie die schon alle dabei hatte, aber es deutet vieles darauf hin, ja.
Da haben wir es wieder. Wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, Fabian, also dass wir gesagt haben, irgendwie komischerweise immer dann, wenn irgendwelche Fälle hier geschehen, funktioniert irgendeine Technik nicht. Und mal wieder war just an diesem Tag funktionierte die Kamera nicht. Es ist doch wirklich seltsam, oder?
Das haben wir tatsächlich sehr häufig. Ich glaube allerdings wirklich, dass das ganz, ganz häufig vorkommt. Gerade auch in so Lokalitäten oder eben auch in so öffentlichen Räumen, dass dann einfach Kameraüberwachung sehr, sehr häufig ausfällt oder unzuverlässig ist und das dann eben im True-Crime-Kontext häufig auftaucht, weil es einfach so oft vorkommt. Oder es ist sabotiert worden, weil Peter Bergmann doch Spion war. Man weiß es nicht.
Es klingt halt alles irgendwie wie so, also es klingt so, es könnte so die Beschreibung von so einem Sonntagabend-Tatort sein. Also als ob man das so, als ob das nicht im echten Leben passieren würde, weil das zu tatortig klingt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, voll.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du uns immer noch nicht verraten, was denn die Todesursache war, falls man sie denn kennt.
Kann ich dir auch nach wie vor nicht verraten, weiß man nicht. Also es gibt keine eindeutige Erklärung, woran er gestorben ist. Da drängt sich dann natürlich vielleicht auch irgendwie sowas auf wie ein, weiß ich nicht, dann vielleicht doch ein Gift, was irgendwie relativ schnell absorbiert wird vom Körper oder nicht nachweisbar ist. Ich bin medizinischer Laie oder wir sind alle medizinische Laien, aber wir sind uns doch einig, dass wenn er jetzt wirklich an einem Herztod gestorben wäre, dann gibt es dafür ganz, ganz klare Anzeichen. Da wird es da nicht so ein Rumgeeiere von den Behörden geben, irgendwie, ja, wahrscheinlich nicht, kann man nicht 1000%ig ausschließen, aber eher nicht. Ne? Das ist ja, das deutet für mich eher darauf hin, dass es das nicht war.
Ja, unbefriedigend, weil das wäre jetzt so das Einzige gewesen oder bei der Faktenlage mit das Wichtigste, woran er denn gestorben ist, um Rückschlüsse zu ziehen auf die letzten Stunden.
Richtig.
Vor seinem Tod.
Ja. Die letzten Stunden sind allerdings relativ gut rekonstruierbar. Dazu kommen wir später noch. Das Personal des Hotels hat auch eigentlich nichts zu sagen über Peter Bergmann. Es gab nur eine Episode in diesen Tagen, die er da war, die ihnen in Erinnerung geblieben ist. Am Sonntag, den 14., haben die Reinigungskräfte an seine Tür geklopft, um in Erfahrung zu bringen, ob er da ist, um das Zimmer dann in Ordnung zu bringen, sauber zu machen. Es gab keine Reaktion auf ihr Klopfen. Sie haben dann gerufen, um sicher zu gehen. Es gab auch daraufhin keine Reaktion. Und man hat dann das Zimmer betreten, um eben seine Arbeit zu machen. Und Peter Bergmann stand dann quasi mitten in seinem Zimmer und wirkte überrascht, dass da auf einmal Leute reinkamen, obwohl eben vorher geklopft und gerufen wurde. Und die Putzkräfte sagten aus, dass er wirkte, als ob er nicht nur überrascht wäre, sondern als ob er irgendwie sich ertappt gefühlt hätte. Also das war so deren eingängige Beobachtung.
Was hat er denn gemacht in dem Moment?
Er stand einfach mitten im Zimmer. Und das fanden sie halt bemerkenswert, weil wie gesagt, sie hatten geklopft, um sich anzukündigen, sie hatten gerufen und waren dann eigentlich sicher, dass niemand im Zimmer ist und waren dann umso überraschter, dass er da stand und offenkundig von ihnen überrascht war, weil sie sich einfach nicht erklären konnten, dass er das irgendwie überhört hat.
Hatte er denn irgendein Problem? Hatten sie vorher irgendwas davon berichtet, dass er vielleicht Hörprobleme hatte? Möglicherweise hatte er ja auch ein Hörgerät sonst auf, nur in diesem Moment nicht.
Dazu wurde zumindest auch nichts berichtet. Also es ist auch scheinbar niemandem aufgefallen. Und ein Hörgerät fällt ja dann doch auf. Ne? Es ist dann, auch wenn es da hinterm Ohr sitzt und an sich relativ klein ist, du kannst es schon wahrnehmen. Also
ja, also ich glaube, das zu der Zeit glaube ich schon noch. Ich meine, dass die mittlerweile so super klein geworden sind. Aber ich bin da jetzt auch nicht der Profi drin.
Es gibt so winzige Modelle, ja, aber ich glaube 2009 war das noch nicht der Fall.
Nee, das glaube ich auch.
Das ist allerdings so, wie gesagt, die einzige Begebenheit, die sich da bei dem Hotelpersonal festgesetzt hat oder die einzige Begebenheit, die sie zu berichten haben. Ansonsten war der halt super unauffällig, außer dass er halt taubenschlagmäßig immer wieder gekommen und gegangen ist, aber das ist ja jetzt auch nicht so super ungewöhnlich. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, warum es ihn in diese Gegend verschlagen hat, denn das ist nicht unbedingt jetzt die größte Touristengegend. Touristen erwartet man in Irland eigentlich anderswo.
Aber auf der anderen Seite, wenn er wirklich so in Literaturkreisen unterwegs war, ist ja Irland schon so was, was sorry, ich habe gerade einen Gehirnpups, ist Irland ja schon was, sorry, nochmal, ist Irland ja schon was Autoren und Autorinnen angeht, ein großes Ding so, ne? Also ich denke da so an Heinrich Böll, wenn er wirklich irgendwie so ein Fan davon war oder generell irgendwie von der Insel Fan war, dass er da einfach hingefahren ist.
Der Punkt, den der Fabian macht, ist schon richtig. Also Sligo liegt so ein bisschen, liegt an der Westküste, aber so ein bisschen inmitten vom Nirgendwo ist gut gesagt, aber ist halt wirklich so relativ weit weg von allen größeren anderen Städten, also Donegal und Derry sind ja auch noch recht weit weg, vor allem weil das Verkehrssystem in Irland ja jetzt nicht, es gibt Autobahnen, aber man muss trotzdem, um in so kleinere Städte zu kommen, halt sehr viel über enge Landstraßen fahren.
Ja, ich glaube, er wollte wirklich keinen da haben.
Ja, das klingt so, weil sonst, Sligo ist gut erreichbar, aber es gibt halt schon recht wenig da, das ist eine kleine Stadt.
Also für mich zeichnet sich irgendwie so das Bild, also vielleicht ist das jetzt auch total das Vorurteil, so oder so ein Bild, was ich mir einfach mal im Kopf male, von so einem älteren Herrn, der irgendwie in Literaturkreisen unterwegs ist, der ein Irland-Liebhaber ist, von seiner Krankheit erfahren hat und ja, so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs ist und gesagt hat, ich setze meinem Leben jetzt ein Ende, ich möchte das aber so mein Leben so abgeben, wie ich das möchte. Ich möchte nicht, dass da jemand von Wind mitbekommt und ich regle meine Sachen, ich gehe still und leise und ich gehe so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, also das ist das Bild, was ich irgendwie jetzt so, was sich für mich gerade irgendwie festnagelt gerade.
Das deckt sich ziemlich genau mit meinem Bild. Sorry, Fabian. Ich habe auch genau das gleiche Bild und ich könnte mir vorstellen, warum Sligo, da gibt es zwei Gründe. Zum einen könnte es wirklich der Handlungsort eines Romans sein oder irgendeines Textes, den er jetzt irgendwie besonders gut gefunden hat und er wollte vielleicht die Originalorte quasi mal begehen. Es gibt, um da vielleicht einen kurzen Exkurs zu machen, ja auch auf YouTube verschiedene Videos von Leuten, die die Kulissen von echten, also von Filmen einfach begehen, um zu gucken, hey, wie sah es früher aus, wie sieht's heute aus, ne? Ist total verrückt, ich weiß nicht, wie die Leute die Zeit finden und wie sie da recherchieren, also ich ziehe da so ein bisschen Hut vor, aber okay. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch einfach so sein, dass er da eine schöne Jugenderinnerung oder eine generell eine schöne Erinnerung aus seinem Leben hatte und da einfach nochmal zurückgehen wollte und sich das ganz gerne einfach nochmal ansehen wollte.
Das sind Punkte, die ich nämlich auch immer wieder im Kopf habe. Also es gibt die Möglichkeit, dass er da irgendwas gezielt wollte. Da sind wir vielleicht bei der Spionage oder Auftragstätigkeit, die natürlich, wie gesagt, super unwahrscheinlich ist, aber immer wieder genannt wird. Es gibt diese Möglichkeit, dass da vielleicht, wenn er es ein literarisch interessierter Mensch war, tatsächlich ein Buch gespielt hat, das er sehr mochte und er wollte diesen Schauplatz einfach sehen. Ich habe immer so den Gedanken gehabt, dass er vielleicht tatsächlich irgendwelche Erinnerungen daran hatte, dass er irgendwas damit verknüpft hat, dass da vielleicht die Liebe seines Lebens herkam, dass er schon mal da war, einen guten Urlaub erlebt hat oder so, denn manche Leute sagten aus, dass er zwar irgendwie wie ein Tourist wirkte und auch wie jemand, der da irgendwie nicht hingehört, aber dennoch
ja,
teilweise
nicht
ortskundig.
So wie dieser typische Allmann Jack Wolfskin-Tourist, das ist ja das so, was ich meine, so der wirkt nicht so wie der typische Tourist, der irgendwie so, ne, ich mache jetzt mal einen Wanderurlaub und in Irland.
Ja, aber wieso lässt er sich dann vom Taxifahrer rumfahren?
Ach so, ja, stimmt.
Das
ist ja
schon
sowas
sehr
noch
typisch.
Weil es sich vielleicht einfach auch seitdem er das erste Mal da war, stark verändert hat, ne? Also es kann natürlich, ich weiß nicht, ob Sligo sich stark verändert hat, sagen wir, der war vielleicht in seiner Jugend mal da und verbindet da irgendwas mit und möchte deswegen
ja,
dann da
auch,
sterben.
Ja, oder weil du mit der Absicht, er ist eigentlich mit einer anderen Absicht hingekommen, dann bist du nicht so, also dann, ne, dann ist man, glaube ich, also ja, okay, ich schaue mir das vielleicht jetzt doch nochmal kurz an, aber dafür nehme ich mir halt nicht extra meine Wandersachen und alles und irgendwie oder meine Touristenausrüstung oder meine Kameras, wenn ich eh was anderes geplant habe in der, also mit meiner Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ist er ja nicht hingegangen, um Urlaub zu machen. So, das ist ja irgendwie schon mal, also das steht für mich irgendwie, ist das Bild da irgendwie ganz klar, dass er da, genau. Und
das sehen wir, glaube ich, alle so, ja.
Er aber ja trotzdem den Wunsch verspielt haben könnte, sich die Gegend irgendwie nochmal anzugucken und vielleicht auch irgendwie, okay, zu sagen, ich gucke es mir einfach nochmal an, wie sieht's hier aus, was ist das für ein Ort, aber der Rest halt nicht dazu passt, weil es nicht seine Absicht ist, mit der er hingekommen ist, da irgendwie einen schönen Irlandurlaub zu machen.
Ja, das ist auch so ein Punkt, darauf deutet er noch etwas hin, denn an diesem Tag, wo er die Briefe verschickt hat, nimmt er wiederum ein Taxi und bittet den Fahrer, ihn am Strand entlang zu fahren, ihm schöne Strandabschnitte zu zeigen, da er gerne schwimmen gehen möchte. Und auch hier erzählt er wieder, dass er aus Österreich kommt und gerade Urlaub macht. Der Taxifahrer weist darauf hin, dass die Strände da in der Gegend nicht unbedingt Schwimmstrände sind, sondern eher zum Surfen genutzt werden, aber fürs Schwimmen nicht unbedingt geeignet. Und er empfiehlt dann dieses Ross's Point, also wo quasi Peter Bergmann später tot gefunden wird. Die beiden fahren dorthin und das ist dem Taxifahrer nachhaltig in Erinnerung geblieben, denn Peter Bergmann steigt nicht aus, nimmt diesen Strand nicht direkt in Augenschein, sondern bleibt einfach eine Viertelstunde im Taxi sitzen und taxiert diese ganze Gegend aus dem Taxi heraus, lässt sich dann wieder nach Sligo zurückfahren, ohne da irgendwie aus... Ja, und da wird er dann, wie gesagt, später tot gefunden. Ja.
Ja. Also das klingt ja schon irgendwie so danach, als ob er sich wirklich einen Ort ausgesucht hat da an mit dem Taxifahrer.
Ja, das finde ich auch.
Ja, er wollte eigentlich ursprünglich zu einem anderen Strand gefahren werden in Sligo. Und das war dann, wie gesagt, der Strand, der ihm vom Taxifahrer dann so ein bisschen vermiest wurde mit dem Hinweis, dass man da nicht so gut schwimmen kann, sondern dass das eher so ein Surferstrand ist. Und im Nachhinein wird oft vermutet, dass er diesen Strand bewusst aufgesucht hat, um da zu sterben, weil es da eine berühmte Statue gibt, den sogenannten Dead Man's Point. Das ist eine Statue von einer Frau, eine Bronze von einer Frau, die die Arme ausstreckt, wie ja, um einen geliebten Menschen zu empfangen, also so in empfangender Geste. Und diese Statue steht da, weil da das Grabmal eines verstorbenen Seemanns sein soll. Und viele Leute haben halt die Theorie, dass er erst diesen Strand angefahren hat, weil er symbolträchtig an diesem Deadman's Point sterben wollte, aber dann vom Taxifahrer quasi überredet wurde, einen anderen
Strand zu
wählen.
Also der Strand, den er zuerst wollte, das war da, wo die Statue ist, und dann ist er aber zu dem anderen gefahren. Ja, okay. Und die,
genau.
Das hieß halt legit Deadman's Point.
Genau.
Diese, ja, okay, gut. Das, also,
ja, ja.
Ich weiß halt nicht, also wenn die Theorie, dass er da Suizid begangen hat oder vielleicht auch Medikamente dann doch genommen, ich meine, wir werden es nicht mehr wissen, aber das, warum sollte da einer diesen Mann da ermorden am Strand? Und da hätte man ja auch irgendwie was, weiß ich nicht, einen Schlag auf den Hinterkopf oder ein Erwürgen, das hätte man ja alles feststellen müssen.
Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wir drehen uns das mal, oder die Fragen drehen sich im Kreis. Ne? Warum sollte man diesen Mann ermorden, ist eine sehr gute Frage. Auf der anderen Seite ist halt auch eine sehr gute Frage, warum sollte jemand, der weiß, dass er sterben wird, all seine Sachen entsorgen, auch diesen Laptop und so. Warum gibt er alles auf?
Also für mich ergibt das schon irgendwie Sinn, dass jemand seine Sachen abgibt oder Dinge organisieren will, vielleicht auch noch über sein Hab und Gut selbst entscheidet so am Ende. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob er Familie hatte, ob nicht. Es wirkt ja schon eher so, als ob das ein Entschluss ist, den er alleine gefasst hat. Und ich glaube, dass auch schon mal öfters irgendwie gehört habe, dass da Menschen ja angefangen haben, Dinge zu verschenken oder Dinge abzugeben oder Dinge wegzutun, um ja sich quasi noch darum zu kümmern oder dann auch so das Gefühl zu haben, okay, jetzt habe ich das abgegeben und jetzt kann ich auch mein Leben abgeben. Wisst ihr, wie ich das klingt, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll, aber dass man damit irgendwie noch was regeln will und ja, sich auch schon so von den Dingen im Leben verabschiedet, um sich dann von seinem eigenen Leben auch zu verabschieden.
Das denke ich auch.
Das ergibt total Sinn für mich. Das ergibt total Sinn für mich, aber
ja, er verschenkt
es nicht. Er verschenkt es ja nicht, ne? Er gibt es keinen Leuten als irgendwie Andenken oder so, oder wo er weiß, dass sie es brauchen. Er schafft es offenkundig einfach nur weg und wir erfahren halt auch nicht, wohin.
Ja gut, ne? Also, wir wissen nicht, ob er, was er da in diese Briefe gepackt hat, ne? Und in diesen Tüten, man sieht ja dieses eine Bild auch von ihm, wie er diese lilane Tüte hält, und die ist also auch nicht jetzt ganz klein, ne? Die ist so von der Größe her so, würde ich sagen, 5-Liter-Tüte, so die klassische türkische Supermarkt-Tüte, so von der Größe, aber recht gefüllt. Und da scheint schon ein gewisses Gewicht drin zu sein, ne? Aber unabhängig davon finde ich, dadurch, dass er halt diese 10 Briefe verschickt, wissen wir nicht, wo die hingehen und was da vielleicht drin ist. Möglicherweise hat er ja auch ein gewisses Erbe oder einen gewissen Besitz, ein Vermögen, dass er dann irgendwie auch teilen möchte mit gewissen Personen und vielleicht auch anonym an gewisse Leute herantritt. Also das fände ich eigentlich total spannend herauszufinden, ob zu diesem Zeitpunkt vielleicht vermehrt irgendwo anonyme Spenden eingereicht wurden.
Das kann sein, aber in diesen Briefen wird zumindest nicht sein Laptop gewesen sein oder seine Klamotten. Das hätte er nicht mit so einem 82 Cent Airpost-Brief verschicken können.
Nee, nee, klar.
Also Geld oder so, das stimmt. Geld, Dokumente, das ist sicher, das stimmt. Oder eben, wie gesagt, 10-fache Ausführung eines Abschiedsbriefs. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren.
Sehr, sehr traurig auf jeden Fall.
Am 15. Juni, ja, es ist auf jeden Fall sehr traurig. Es ist immer traurig, wenn ja jemand stirbt und jemand gesucht wird oder man versucht, die Identität aufzudecken und es offensichtlich niemanden gibt, in dessen Leben diese Person irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ne? Das hatten wir jetzt auch schon häufiger.
Auf der anderen Seite, wenn es sein Wunsch war, so zu gehen, dann ja, hoffe ich, dass es, ja, nicht hoffe ich, dass es so geklappt hat, aber ja, wenn es sein Wunsch so war, dann hoffe ich, dass das für ihn dann doch noch sein ehrenvolles Ende, das klingt so blöd alles, aber dass es für ihn irgendwie, da hat man ja noch so ein, ich glaube auch, wenn man so eine Krebserkrankung bekommt, dann nimmt das von Menschen ganz viel Selbstbestimmung weg. Ne, das ist so eins der grundlegendsten Bedürfnisse, die der weggenommen werden, so, ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, schon, dass dieser Mensch sich das durch seine Aktionen im Vorfeld quasi das irgendwie auch wieder ein bisschen herstellen konnte, ne? Sich selber was aussuchen, selber die Dinge organisieren, nochmal was sehen, sich einen Platz aussuchen, Briefe schreiben. Ja, da bin ich da wieder bei dem Thema, ne?
So eine Erkrankung nimmt dir vor allem auch ganz, ganz viel, ja, nicht nur Lebensqualität, sondern auch Würde, ne? Also wenn ich da an meinen Vater denke, der ja auch an Krebs gestorben ist und der immer jemand war, zu dem ich irgendwie aufgeschaut habe, aus verschiedenen Gründen. Und das dann so die letzten Wochen zu erleben, wie der dann komplett abgemagert im Rollstuhl saß, blind, und ich dem seine Zeitung vorlesen musste, weil er nichts mehr sehen konnte, weil die Metastasen im Kopf einfach ihn blind gemacht haben. Und das ist halt auch ein Tod, den man sich nicht wünscht und den man sich für niemanden wünscht. Und dann, wenn Peter Bergmann wusste, dass ein solches Schicksal ihm bevorsteht, dann ist es absolut nachvollziehbar, dass er dem aus dem Weg gehen wollte. Das ist absolut logisch. Ja. Das ist auch ein Szenario, das sehr, sehr logisch ist insgesamt und das auch sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier von einer Selbsttötung sprechen oder von einem selbstgewählten Tod in irgendeiner Art und Weise. Aber es bleiben halt trotzdem so diese vielen komischen Brotkrumen, die so diesen True-Crime-Aluhut in mir irgendwie hervorbringen.
Ja, ich weiß, du droppst hier öfters das Wort Spionage und ich denke so mal, wann geht jetzt einer von uns drauf ein? Geht einer von uns drauf ein? Ja, erzähl mal ein bisschen,
fand
Fabian.
Fand Zeitreisenden spannender.
Genau, komm, hau mal ein bisschen auch deine Theorien jetzt raus.
Ja, da bin ich auch mal gespannt.
Ja, also Spionage ist eigentlich nur das Ding, weil man dann irgendwie so konstruieren könnte, okay, er ist gezielt nach Sligo gekommen. Diese Gänge, die er gemacht hat, das waren irgendwelche Botengänge, irgendwelche Auftragserledigungen. Er hat seine Sachen entsorgt und auch dann vorher schon die Etiketten entsorgt und seine Identität verschleiert und er ist irgendwie auf geheimem Wege eingereist. Das ist ja so ein bisschen so ein klandestines Verhalten, was jetzt nicht unbedingt ein normaler Tourist so machen würde. Falsche Adresse, der Laptop ist verschwunden und er hatte diese Laptoptasche und so eine schwarze Umhängetasche beim Checkout beispielsweise nachweislich noch bei sich. Die sind dann aber einfach verschwunden. Also es ist dann so, dass er am 15. Juni, einen Tag vor seinem Tod, der Rezeption mitteilt, dass er ein Late-Checkout vornehmen wird gegen 13 Uhr und um 13.06 Uhr checkt er schließlich auch aus, gibt seinen Zimmerschlüssel ab und den Hotelangestellten fällt direkt auf, dass seine Reisetasche nicht mehr da ist, mit der er angereist ist, die hat er nicht mehr. Er hat jetzt nur noch seine Laptoptasche und so eine Bauchtasche, so eine Umhängetasche. Man merkt direkt, dass er mit sehr viel weniger Besitz abreist, als er gekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch so der Hauptpunkt. Und dann diese Briefe, die nicht nachvollziehbar sind, der Zusammenhang, dass dann da auch die Kamera ausgefallen ist in dem Postamt zu dem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, das, was bei vielen Leuten dieses Mysterium oder dieses Spionage-Spekulationsding auslösen. Der Zeitreisende kommt halt einfach daher, dass ja ihn niemand zu kennen scheint. Und da gibt es halt irgendwie so eine Sektion in irgendwelchen Internetforen, die dann sich das so erklärt, so nach dem Motto, man muss den ja kennen. Und 2009, da war die Vernetzung auch schon deutlicher als jetzt bei Jennifer Fergate. Da gab es noch kein Internet oder so. Da hätte die Suche Erfolg bringen müssen. Also muss der quasi irgendwo herkommen, wo ihn niemand oder wo man nicht sucht. Und dann ist halt, dass der quasi der zeitreisende Peter Bergmann. Und weil man halt nicht in der Zukunft suchen kann, gibt es halt keine Rückmeldung. Ne? Das ist natürlich totaler Humbug.
Ja, ich meine, das ist halt so ein Science-Fiction-Fantasy-Kram jetzt irgendwie. Also ich verstehe schon, wo das herkommt. Aber unterm Strich sehe ich diese Bilder und ich finde, das, was ich da sehe, ist halt also ich finde es tief traurig, einfach, dass es ein sehr einsamer Mann ist und der scheinbar auch gebrochen ist. Also er hat ja auch von seiner Körperhaltung nicht unbedingt, sprüht er jetzt gerade absolute Lebensfreude aus. Wir wissen, warum das so ist, weil er einfach ganz schlimm krank war und er war einfach allein und ich finde das einfach unfassbar traurig. Ich denke mir halt, wenn ich mir die Bilder ansehe und man das aus der heutigen Sicht bewertet, frage ich mich die ganze Zeit, was ging in seinem Kopf gerade vor, als er da vor dieser Tür stand und diese Tüte trug oder als er da in diesem Foyer oder was das war, seine Zigarette rauchte und über seine Brille hinwegschaute. Was hat er sich da gedacht? Welchen Plan hat er gerade geschmiedet, während er an dieser Kippe zog? Und ich finde halt, was halt übelst paradox ist, ist einfach die Situation, dass er, ja, dass es offensichtlich niemanden gibt, der ihn kennt. Aber auf der anderen Seite hat er offensichtlich in die Außenwelt Briefe geschickt. Also gibt es ja irgendwelche Adressaten und Empfänger. Und das ist halt so irgendwie dieser Widerspruch. Denn das deutet für mich schon eher darauf hin, was du eben meintest, Fabian, dass möglicherweise er in diese Briefe reingeschrieben hat, hey, solltet ihr mich wiedererkennen, ihr 10 Leute, die mich kennen, bitte sagt nichts, ich mache hier mein eigenes Ding, meine eigene
Reise. Oder er hat die Briefe ohne alles abgeschickt, sodass es nur aussieht, als ob er so ein Mann wäre und er ist doch ein Spionagemann gewesen.
Ja,
oder
hat er die Briefe. Aber so sieht für mich kein Spionageagent aus. Das meinte ich halt so.
Aber das ist ja gerade das Perfide, dass die Leute sehen ja nicht so aus, wie man sich die vorstellt. Hm. Wenn man die direkt erkennen würde, dann wäre es ja langweilig. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier jemand einfach ganz, ganz im großen Stil einfach ein Mysterium kreieren wollte. Also, dass der einfach wusste, er stirbt und er wollte, weil er vielleicht in der Welt keine Spuren hinterlassen hat, einfach mit so einem Mysterium gehen. Und
sich unvergesslich machen.
Und sich irgendwie unvergesslich machen. Und es ist ja auch super interessant, ne? Da hast du diesen Mann, dessen Identität keiner kennt, dann hat er vielleicht leere Briefe verschickt, einfach um diese Frage aufzuwerfen, was sind das für Briefe? Dann dieses Symbolträchtige offensichtlich erst geplant haben, bei diesem Deadman Point abzuhängen und vielleicht auch zu sterben, ne? Und diesen Namen von einem Krimi-Autoren zu wählen. Also es spricht ja schon vieles für so eine geplante Theatralik irgendwie. Hm. Das ist auch so ein Punkt, den ich super interessant finde.
Absolut.
Ich werde euch einfach jetzt noch so die letzten Stunden in seinem Leben schildern. Dann sind wir mit der Faktenlage am Ende. Dann können wir
noch quasi mehr spekulieren.
Ich wollte noch ganz kurz loswerden, dass ich mir vorstellen könnte, dass er seine Reisetasche einfach auch zerschnitten hat und dass die quasi in diesen lilanen Tüten immer wieder weggebracht wurde.
Möglich, ja. Also es gab auch die Theorie seitens verschiedener Leute, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, dass er vielleicht sein Hab und Gut ins Meer geworfen hat.
Ja, das habe ich jetzt nämlich auch gedacht.
Kurz bevor er da irgendwie gestorben ist. Aber da sagen halt auch diverse Leute, die sich auskennen mit den Strömungsverhältnissen, dass zumindest teilweise das wieder hätte angeschwemmt werden müssen. Also das ist auch eher unwahrscheinlich. Er verlässt also, wie gesagt, kurz nach eins das Hotel, da hat er diesen Checkout vorgenommen, begibt sich Richtung Busbahnhof in Sligo. Da besucht er gegen 14 Uhr ein Café. Das ist alles nachvollziehbar mit Kameraauswertung und auch viele Zeugen haben ihn gesehen und erinnern sich auch an ihn, denn wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine Touristengegend und er ist eine Erscheinung, die halt einfach im Kopf bleibt irgendwie. Er bestellt ein Cappuccino und ein Sandwich in diesem Café, setzt sich zu einem Pärchen an den Tisch, spricht aber nicht mit denen, also die wissen nicht, hat mit denen nicht gesprochen, die können auch nichts zu dem Akzent sagen. Die erinnern sich nur daran, dass er aus seiner Laptoptasche einen Zettel holt, irgendwas aufschreibt, diesen Zettel dann zerknüllt und wegwirft. Dieser Zettel wird aber auch nie gefunden. Das ist so ein bisschen vielleicht auch so ein Jokze-Zettel-Ding. Also man weiß nicht, was da draufsteht. Die Leute können sich auch nicht erinnern, was er da geschrieben hat. Die haben da halt nicht so genau drauf geachtet. Vielleicht standen da auch vorher schon Dinge drauf, wie so eine Checkliste, die er noch abgearbeitet hat oder so. Vielleicht das, was er zu tun hatte an diesem letzten, in seiner letzten Reise, das weiß man halt nicht, ob da überhaupt schon irgendwas stand. Er spricht dann einen Busfahrer in der Nähe des Busbahnhofes an und fragt, wann und wo der nächste Bus nach Ross's Point fährt, eben zu diesem Strand, den er am Tag zuvor mit dem Taxifahrer quasi erkundet hat. Und nach der Auskunft durch diesen Busfahrer dreht er sich direkt um und geht. Das findet dieser Mann irgendwie total bemerkenswert. Das ist dem so im Kopf geblieben, dass jemand so höflich auf ihn zukommt. Der deutsche Akzent und der Goldzahn sind ihm halt direkt aufgefallen. Und nachdem er seine Informationen erhalten hat, dreht er sich irgendwie wortlos um und geht, statt sich irgendwie zu bedanken oder nochmal irgendwie nochmal irgendwas zu sagen. Und deswegen bleibt das halt diesem Busfahrer so im Kopf. Peter Bergmann nimmt dann um 3:15 diesen Bus nach Ross's Point, kommt dann da am Strand auch an. Und auch das ist sehr gut dokumentiert, denn es gibt insgesamt 16 Zeugen, die ihn da gesehen haben. Das waren alles Leute, die am Strand waren. Und die alle beschreiben, dass er diese Laptoptasche und auch eine Umhängetasche bei sich hatte und eben aussah wie so ein Handlungsreisender, sehr schick gekleidet, dunkle Hose, so bis zu den Knien hochgekrempelt, also um halt so am Strand entlang zu gehen. Und eben durch sein Outfit und auch durch diese Taschen gar nicht dahin passte. Und alle beschrieben, dass er sich so sehr langsam und bedächtig bewegt hat, also wahrscheinlich schon geschwächt war, der Körper einfach vielleicht von der Krankheit einfach stark gezeichnet war. Um 23 Uhr wird er dann das letzte Mal von einem Zeugen gesehen, wie er barfuß durch das Wasser spaziert ist, also durch dieses anspülende Wasser da in der Brandung quasi. Und da wird er auch noch mit einer Plastiktüte gesehen, also dieser charakteristischen Plastiktüte. 7 Stunden später finden dann die beiden Leute vom Anfang seine Leiche und wie gesagt, Teile seiner Kleidung sind verschwunden, die Plastiktüte ist weg, die Laptoptasche ist weg, die Umhängetasche ist weg. Und wir wissen nicht, was ihn umgebracht hat.
Und bis heute auch nicht geklärt.
Bis heute auch nicht geklärt und bis heute auch keine Anzeichen zu seiner Identität, obwohl eben auch in den deutschsprachigen Ländern, in Deutschland, in Österreich, nach ihm gesucht wurde. Wie gesagt, in Irland ist der Fall recht bekannt. Das kann man also auch verwerfen, dass er irgendwie ein Deutscher oder Österreicher war, der in Irland schon länger gelebt hat oder so. Ja.
Ein echter Cold Case quasi für uns heute mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch so persönliche Dinge lassen sich eben halt auch nicht finden bei seinen Kleidern am Strand. Er hat beispielsweise eine Brille getragen, die wurde auch von allen Zeugen immer wieder beschrieben. Die war nicht da, es gab keinen Geldbeutel, keine Ausweispapiere, nichts Persönliches. Nur eben diese Kleider, Taschentücher und Schmerzmittel, die er offensichtlich nicht genommen hat, sonst wären sie in seinem Blut ja nachweisbar gewesen.
Muss das nicht um 23 Uhr auch übelst kalt gewesen sein da am Strand? Also ich meine, klar, wir haben zwar Juni, aber nichtsdestotrotz, es ist ja doch auch eher so ein rauer Strand. Und wenn er da die ganze Zeit rumläuft und auch noch irgendwie, mit den Füßen im Wasser ist oder wie auch immer dahergeht, dann finde ich, ist das ja auch kein normales Bild. Also ich fände sowas durchaus auch skurril, wenn ich dort jemanden sehen würde, der um die Uhrzeit dann dort noch alleine herwandert.
So skurril finde ich das, glaube ich, gar nicht. Also klar, das ist jetzt nicht irgendwie Südeuropa, wo es dann nochmal umso wärmer ist, wo man vielleicht um die Uhrzeit auch noch nachts schwimmen gehen kann oder so. Aber so mit den Füßen in der Brandung.
Ist cool, ich mag das auch gerne, aber so ganz alleine ein älterer Mann mit einer Plastiktüte ist es schon
seltsam. Das Wasser ist kalt in Irland, auch im Sommer. Also ja. Das ist der offene Atlantik da.
Vor allem im Juni war es, ne? Juni?
Ja, das ist auch egal, ob das Juni, Juli oder August Juni, ist. Das genau. ist zwar schon noch frisch.
Es bleibt dann noch anzumerken, dass man eben nicht nur mit diesem Phantombild nach ihm gesucht hat. Man hat auch seine DNA und seine Fingerabdrücke in verschiedene Datenbanken eingespeist und auch da gab es keinerlei Treffer. Und so wird er schließlich im September 2009 in einem namenlosen Grab in Sligo beerdigt. Die einzigen Gäste bei dieser Beerdigung sind die vier Polizisten, die an seiner Identifizierung gearbeitet haben. Also eine wahrscheinlich, ja, von außen betrachtet relativ trostlose Trauerfeier, ne? Wenn da so niemand ist, der irgendwas über den Verstorbenen zu sagen hat. Bitte?
Warum sind die vier Polizisten da?
Ich denke, dass die einfach ihm so die letzte Ehre erweisen wollten. Also wenn ich jetzt mit diesem Fall betraut worden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch hingegangen.
Ja, ja. Ich finde es schön, dass sie das gemacht haben.
Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie durchgesickert oder nicht jetzt irgendwie bekannt, dass die das quasi mussten oder so. Ich denke, Die haben sich da ein Stück weit auch verpflichtet gefühlt einfach.
Uff, ganz schön viel im Kopf jetzt gerade.
Ja.
Ja, es ist wie gesagt ein Fall, der vielleicht auch überhaupt kein Fall ist. Ne? Also ich habe immer auch dieses Bild im Kopf an erster Stelle Freitod, auf welche Art auch immer, aufgrund, also jemand, der einfach sich dessen bewusst ist, dass er nicht mehr lange zu leben haben würde, das haben nämlich die medizinischen Untersuchungen seiner Leiche ergeben, dass er höchstwahrscheinlich nur noch wenige Wochen gehabt hätte, also der wäre so oder so zeitnah gestorben und der dann einfach den Freitod gewählt hat auf eine offensichtlich nicht nachvollziehbare Weise und ja, der vielleicht ein etwas makaberen Sinn fürs Dramatische hatte und dann so ein bisschen so ein Mysterium schaffen wollte. Vielleicht hat er aber auch Gründe dafür gehabt, so ein mysteriös unterwegs zu sein.
Wir werden es nie erfahren.
Ich glaube, er wollte einfach nur einsam sein. Ich glaube, er wollte das genauso. Aus irgendeinem Grund war es ihm wichtig, anonym dort zu sein und nicht erkannt zu werden. Aber ich denke, ich halte es auch für möglich, dass er dann einfach aus also Mangel an Kräften letztendlich dann irgendwie niedergegangen ist, also zusammengebrochen ist und möglicherweise dann einfach auch erfroren ist, kann das nicht auch sein?
Ich glaube, erfrieren er nicht, oder?
Glaube ich auch
aber
nicht.
Aber unterkühlen, also, wenn du im Wasser bist oder mit den, eigentlich auch ja, nicht, so. Ne?
Ja, aber da ist
ja,
es
ja,
doch.
So.
Aber mit Kreislaufzusammenbruch also kannst du ja, also das.
Ja, genau, also so ein Schwächeanfall so in die Richtung, vielleicht ist er auch kurz ohnmächtig geworden und erstickt, weil er mit dem Gesicht genau in dem Sand gelandet ist oder so, auch das wäre
erstickt
eine Möglichkeit.
Erstickt kann er ja nicht
für mich.
Sein,
nicht?
Ne? Das wurde ja ausgeschlossen.
Ja, also genau, Ertrinkungstod wurde ausgeschlossen, aber auch so ein Erstickungstod, also da wurden keine Fremdkörper in der Lunge gefunden, die dann da vorhanden gewesen wären, also in deinem Szenario, ne, mit dem Gesicht nach unten im Sand, dann wäre Sand eingeatmet worden. Es gab wohl auch nicht diese typischen petechialen Einblutungen, die wir auch schon kennengelernt haben, die oft auf so einen Erstickungstod auch hindeuten. Das hatten wir im Fall Robert Eric Vaughan, dass die häufig bei so Würgeangriffen sich irgendwie bilden in den Augen, diese Einblutungen. Die sind aber generell auch ein Zeichen für ausbleibende Sauerstoffversorgung. Also die kommen halt auch schon mal vor bei Erstickungstoten. Es gibt nichts, was darauf hindeutet.
Ja, so oder so total traurig. Ich finde es, man schwankt ja so ein bisschen zwischen, okay, vielleicht hat er seinen Willen bekommen und es war genau sein Wunsch, so zu sterben. Und auf der anderen Seite finde ich halt diese Einsamkeit halt, wie gesagt, total traurig und weiß nicht.
Ja.
Der Fall wird halt immer wieder verglichen mit einem Fall aus Australien aus dem Jahr 1948 und ich denke, das ist der, den du meintest.
Nee, ich meinte diesen hier. Ich bin nicht 48, das muss der hier sein, ja.
Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich eventuell beide Fälle irgendwie reinballern werde, aber jetzt haben wir doch relativ lange auch schon über Peter Bergmann gesprochen. Ich will auch noch ein bisschen weiter spekulieren, deswegen lasse ich den sogenannten Somerton Man mal noch raus. Aber da gibt es auf jeden Fall große Parallelen und das wird immer wieder auch so im Doppelpack genannt, denn auch da haben wir eine Leiche am Strand, wo die Todesursache nicht feststeht, wo die Person sich relativ starke Mühe gegeben hat, ihre Identität zu verschleiern und wo, obwohl er 1948 tot gefunden wurde, erst 2022 durch eine DNA-Analyse seine Identität geklärt werden konnte, aber nach wie vor trotzdem keine Hintergründe. Der Fall ist noch ein bisschen mysteriöser, weil es da auch noch so einen mysteriösen Code gibt, der dem Fall gerne seinen Namen gibt, aber darüber sprechen wir ein andermal, das wäre jetzt zu ausufernd. Ich wollte nur diese Parallele erwähnen, weil die ganz interessant ist, weil es einfach zwei so deckungsgleiche Fälle sind, zumindest vom Outcome her. Also über die letzten Stunden des Sommertonmanns wissen wir nichts, aber...
Also ich weiß auf jeden Fall jetzt, Fabian, ich meine, wir haben jetzt schon mittlerweile ein bisschen so kurz vor Bett geht Zeit, wer auf jeden Fall gleich noch TikTok und Google und Co. aufmachen wird und noch was zum Sommertonmann googeln wird. Das wird dann wohl ich sein und denke dann morgen beim vierten Kaffee an dich.
Ja, also was diesen Fall des Sommertonmans so super interessant macht, ist, dass er einfach auch sehr, sehr gut angezogen war. Er passte auch gar nicht in dieses Strandgebiet, da wo er gestorben ist, und sein Körperbau gab Rätsel auf. Also seine Hände waren nicht die eines Arbeiters, die waren zu weich für körperliche Arbeit. Er war aber relativ durchtrainiert und seine Waden speziell sehr durchtrainiert, und seine Waden und seine Füße ließen die Leute eher vermuten, dass er vielleicht Tänzer war, was ja aber auch relativ ungewöhnlich war zu der Zeit. Und auch alle Kleider, die bei ihm gefunden wurden, waren entweder entlabelt worden oder mit Namen versehen, die auf jeden Fall nicht seine waren. Und mysteriös wurde der Tod dadurch, dass in seiner Hosentasche ein aus seinem Buch herausgerissener Zettel gefunden wurde, auf dem der persische Satz Tamam Shud stand, und das bedeutet so viel wie Ende oder es ist beendet, und deswegen wird der Fall auch gerne der Tamam Shud Case genannt. Und das ist natürlich so super interessanter Case oder super makaber, dass dann so ein Toter diesen Zettel in der Tasche hat, wo auf einer fremden Sprache gegangen es ist beendet steht. Und da entspinnt sich auch noch eine sehr interessante Geschichte raus, aber dazu kommen wir ein andermal, vielleicht ja, auch wieder mit
sehr,
euch,
sehr
wenn
gerne.
Ihr möchtet.
Ich bin hier gerade cool. Auch parallel am Googeln, weil ich bin ja auch so, wenn ich was sehe, was mich interessiert, dann bin ich sofort hooked, Fabian, und das mich auf jeden Fall gerade damit, ja, in mein nächstes Rabbit Hole hier, ich zeig's dir mal in die Kamera, ich sehe hier gerade schon diese, aber da steht, ja, okay, nee, dann muss ich nochmal kommen, oder Raffi auch, oder wir beide, weil wenn ich das jetzt google die ganze Nacht, dann, ja. Sehr, das klingt sehr, auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie ein bisschen gruselig, so mit diesem Zettel und den ganzen Buchstaben drauf. Also,
ich finde, das klingt auch wie so ein persischer Auftragsmörder, jo, sowas, der einen Zettel
sehr
dort hinterlässt.
Gruselig. Krieg ich gleich Albträume, Leute.
Also dieser Zettel stammt aus einem sehr, sehr unbekannten oder sehr wenig bekannten persischen Gedichtband. Das konnte man
Willst
dann relativ
den Fall
schnell nachvollziehen.
Noch machen, oder sprechen wir den jetzt durch?
So auf die Schnelle.
Ich habe den einfach vorbereitet auf Word. Das machen wir nicht, dann sonst kommt Kathi nicht rechtzeitig ins Bett. Und wir müssen ja, glaube ich, alle relativ früh ins Bett morgen. Ich halte jetzt die Fresse, aber ihr merkt schon, ich bin begeistert.
Du bist heiß, du bist wieder heiß.
Ich könnte auch und ich wollte auch, aber ich weiß auch, dass ich das morgen dann wenn die Kinder mich alle auf dem Schulhof begrüßen, wahrscheinlich abgrundtief bereuen werde und intravenösen Kaffeezugang braucht, wie schon gesagt. Ja.
Also sind wir uns quasi einig, dass Peter Bergmann höchstwahrscheinlich irgendwie in eigener Regie die Bühne
ich
des Lebens verlassen
ziemlich,
hat. Ich
bin mir ziemlich sicher. Ja, also eigentlich ja. Ich würde sagen, ja. Auch wenn es immer noch so einige Ungereimtheiten gibt, aber für mich ergibt nichts anderes Sinn.
Ich sehe es in Raffis Gesicht. Raffi
Safe.
Ist beim Zeitreisen.
Raffi ist der Zeitreisende selbst. Die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen nämlich nicht, dass Raphael einen extrem horny Poncho anhat, beziehungsweise nicht mehr anhat gerade. Den Aufnahmeponcho, den sich immer Fabian wünscht, dass Raphael den
Jetzt
anzieht.
Ist er nackt, ja.
Ja, der ist heute nochmal ausgegraben worden, der hat den Winter im Schrank verbracht.
Ich find's auch gut, dass dieser Bitte Folge geleistet wird, dass Raffi wirklich, wenn ihr euch hier einfindet, diesen Poncho trägt. Ha. Das macht mich immer so ein bisschen rattig, muss ich sagen, ja. Und in diesem sexuell wollüstigen Zustand, da nimmt man einfach besonders
Dann
gut auf. Das ist einfach
ihr, liebe
so.
Zuhörer,
weiß nicht, was du sonst machst, um diesen sexuell wollüstigen Zustand zu erreichen, aber bin ich ja froh, dass ich so einen einfachen Trick im Poncho-Ärmel hab.
Also je besser die Folge von euch, desto ralliger der Fabian.
Er ist mit wenig zufrieden, es reicht ihm so ein Poncho.
Das ist jetzt echt, ja, das waren viele Infos auf jeden Fall gerade, auch in den letzten 20 Sekunden.
Ja, ich würde auch sagen, ich denke, unterm Strich haben wir es jetzt geschafft, Fabian. Es ist dir wirklich hervorragend gelungen, die Kurve zu kriegen von diesem sehr mysteriösen Fall hin zu ein bisschen Ulk am Ende.
Ulk am Ende ist mein Stichwort, oder? Oder ist das euer Stichwort?
Nee, ist deins.
Nee, ist deins.
Ja, ich weiß ja nicht, also wie viele OG-Ofenkäse-Crimes-Fans hier wirklich dabei sind. Aber wir haben ja immer unsere Endkategorien gehabt zum Ende der Folge. Und da habe ich natürlich heute The Best of the Best mitgebracht. Also von Guilty Pleasure bis Omane zum
Mega
Overrated, Underrated. Ich habe alles dabei und ich lade euch gerne ein, dann auch einzusteigen und auch selbst noch was rauszuhauen. Und ich würde einfach mal anfangen mit meinem Guilty Pleasure. Gitarrensnippet wird euch dann zugesendet, oder auch nicht?
Die habe ich doch gerade performt live.
Das war mega, also, das war quasi eine lebende Gitarre in der Beatbox.
Ja, nee, Raffi, wirklich? Jetzt dieses Mal wirklich? Ja. Das ist, dass ich das noch erleben darf. Ja, dann fang du an.
Also mein Guilty Pleasure ist, sind so asiatische Nudeln in so Plastikboxen, wo man nur so Wasser drauf gießt.
Also Rahmen.
Ja, so Rahmen, also Instant-Nudeln.
Instant-Rahmen, ne? Weil ja. Rahmen ist ja schon was anderes als.
Ja, so Instant-Rahmen. Finde ich mega geil. Gibt's in allen Farben und Formen. Gibt's in richtig räudig. Mhm. Es gibt eine Sorte, die da ist so viel Knoblauch und Chili-Gewürz, dass der komplette das Schleimhäute eingehen. Aber es gibt aber richtig leckere. Nee, das klingt
nicht mehr gut.
Aber es gibt auch sehr leckere.
Aber ich glaube, Raffi, daran merkt man, dass du schon so leicht zum Boomer wirst, weil all over TikTok und so sind auch wieder diese ganzen, wer ist das, Bulldog-Rahm und so, diese Instagram, das ist wieder voll in.
Ey, die liebe ich. Das sind die ich liebe, die hole ich immer hier. Ich habe so einen Asia-Store hier bei mir um die Ecke, so 2 Fußminuten von meiner Wohnung, und der ist ungefähr so groß wie mein Badezimmer, aber der ist so voll mit Waren. Und da gibt's eben diese Bulldog-Rahmen und ich liebe die, und ich liebe, dass die so ein bisschen zu pimpen mit irgendwie so Ei rein, frische Frühlingszwiebeln, frische Möhren,
und das
dann so
ein bisschen
pimpen einfach.
Das Rezept gerade.
Ja, ich hab mit. Aber ich finde halt so ein bisschen mit diesen Rahmen, die zu pimpen, ist auch ein bisschen fake, muss ich sagen. Ich habe das auch schon mal gemacht, verstehe den Anreiz, denke mir nur die ganze Zeit, wenn ich geile Sachen in so eine Glutamatbrühe reinschmeiße, dann ist ja irgendwie auch so eine Verfälschung. Das ist, also wie gesagt, ich liebe zum Beispiel Maggi, aber
sagt
finde
der Mann
halt
mit dem Maggi-Brot eben. Ja,
deswegen, also es ist, ich bin da vielleicht nicht ganz straight in meiner Haltung.
Nee, du bist so disqualifiziert wegen des Maggi-Brots, das ist echt, macht hier einen auf Bocuse und frisst dann irgendwie Margarine mit Maggi auf dem Brot. Ne? Also,
ja, Entschuldigung, es war keine Butter.
Johann Lafer, einfach mal Maul halten, ja. mein Guilty Pleasure ist Raffis Poncho, das haben wir ja eben schon gelernt.
ich habe auf jeden Fall auch ein Guilty Pleasure dabei. Und es ist...
Erzähl.
Es soll ein Trommelwirbel darstellen, hört man das? Saugerhallen.
Hört man.
Ja, voll gut.
Saugerhallen.
Was für ein Ding?
Saugerhallen.
Fürs Auto.
Also,
was ist das?
Nicht das, was ihr denkt.
Nicht das.
Fürs Auto.
Fürs Auto. Also, ne, die catchen mich so mit deren Werbung.
Ach so.
Ich fahre an diesen riesigen, das heißt bei uns Niagara Car Wash, hier, falls ihr uns hört, Werbung geht raus an euch. Da steht dann da voll.
Ah, dieses mega Saugerhallen. Jetzt check ich es erstmal.
Ja, wo du in dein Auto saugen kannst. Ja, nicht so räudig an so einer Tankstelle, wo du die ganze Zeit Geld reinwerfen musst, sondern. Die locken einen da mit so einem Riesenschild, gratis Saugerhalle. Ich natürlich geil. Fahr ich mit dem kleinen Ford da mal rein. Ja, ist natürlich nicht gratis, weil vorher musst du für 12,90 € dein Auto von oben bis unten.
Sag die zu mir, ich würde zum Boomer werden.
Weißt du aber, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn du zwischen diesen ganzen Harry-Bärts mit ihren Mercedesen da stehst in der Saugerhalle und die polieren da irgendwie 400 Stunden ihr Auto und ich poliere da aber 400 Stunden unseren Gammel Ford Fiesta. Das macht mir so viel Freude und es ist wirklich wie Therapie für mich, weil es ist so, es ist mein Zen-Garten als Auto quasi.
Ich sehe das vor mir und ich kann das auch nachvollziehen, aber Saugehalle klingt halt echt so ein bisschen wie Darkroom vom Berghain oder so. Ne? Das ist halt wirklich, weiß ich nicht.
Also ich bin jedenfalls auch ein großer Fan von diesen überdachten Saugstationen, so würde ich es mal nennen.
Und auch nicht besser. Das könnte auch ein besseres Wort für Glory
Hole sein. Ist nicht viel besser, ne? Ist aber auf jeden Fall ein super Lebens-, ist ein super Komfortding und mega Luxus, dass man einfach nicht mehr bei Wind und Regen irgendwie draußen stehen
und
muss, um
zu saugen. Und die haben da, und da möchte ich, das finde ich wirklich super cool, diese, die haben nicht nur so Saugedinger, sondern auch so, ja, jetzt Leute, jetzt sind wir alle 14, so Abblasfunktionsdinger, Mann. Ja, weißt du, wo du dann so in die Zwischenräume bepusten kannst.
Blasen gesagt.
Ja, Entschuldigung, ich bin wirklich, das Niveau des von armen Fabian und Daniel ziehen wir so runter, weißt du, weil wir jetzt hier.
Es ist fast 12 Uhr.
Ja, es ist wirklich fast 12 Uhr. Nee, und mein zweites Guilty Pleasure ist, das möchte ich euch bitten, dass ihr das ausprobiert. Ich weiß auch, dass euch das, glaube ich, schmecken würde. Ihr macht euch so Nudeln, also ganz normale Fusillis, die müssen auch schon ein bisschen weicher gekocht sein. Dann hoffe ich, dass einer von euch ein gutes Gulasch kochen kann. Also ich esse selbst kein Fleisch mehr, aber als dafür würde ich es vielleicht wahrscheinlich nochmal machen. Und dann Apfelmus drauf und dann noch Parmesan obendrauf. Also Nudeln,
okay.
Apfelmus,
ist
Gulasch,
gespeichert,
Parmesan.
Wird gemacht, ja.
Das Apfelmus ist das Wichtigste. Aber püriertes, kein stückiges.
Na toll, aus wissenschaftlichen, weißt du, das Ding ist, wenn ich einmal so Flausen im Kopf habe, dann muss ich irgendwann noch durchsetzen.
Und das Apfelmus muss eiskalt sein.
Das habe ich abgespeichert, na toll.
Das ist auch wichtig. Apfelmus muss eiskalt aus dem Kühlschrank sein.
Ah, okay. Übrigens, wusstet ihr, dass man im Deutschen sowohl der als auch das Mus sagen kann?
Der Apfelmus? Nee, das ist, gehört verboten.
Ja, doch, du kannst der Mus und das Mus sagen. Wirklich wahr.
Daniel nimmt hier den Bildungsauftrag auf jeden Fall sehr ernst.
Ja,
no.
Ja, habt ihr denn auch für heute ein Guilty Pleasure mitgebracht, ihr beide?
Fabian hat ja schon gesagt.
Ja, habe ich. Voll vorgedrängelt. Möchtest du erst, Fabian?
Ich habe meins ja schon erwähnt eben, wie gesagt.
Tatsächlich esse ich gerne Töpfe leer. Also wenn noch Essen übrig geblieben ist, so gerade bei den Kleinen, das ist ein bisschen asozial, ich weiß. Aber ich bin dann manchmal, je nachdem, wenn es schon spät ist oder so, zu faul, das umzufüllen und schon gar nicht warm zu machen und auf den Teller zu füllen oder sowas, sondern esse ich das einfach so leer.
Aus dem Topf schmeckt immer am besten. Immer.
Fühle ich total. Ich finde auch kalte Pizza beispielsweise ist besser als warme Pizza. Eigentlich in 90% der Fälle auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ich besser finde.
Nee, ich bin da eher bei der frischen Steinofenpizza, ist geil.
Ja, geil, aber auch wenn die kalt ist, ist
die
auch besser.
Ich esse auch gerne kalte Pizza, so ist es nicht.
Okay, dann habe ich für euch auf jeden Fall noch zwei kleine Overrated-Sachen dabei von mir. Und auf das eine hat mich mein netter Freund Raphael gebracht. Und zwar ist es Sprudel.
Nee, Moment. Das, was wir gemacht haben, ist overrated, underrated. Du musst das paaren mit was okay. Underrated.
Nee, das kann ich jetzt gerade nicht. Ja, weißt du warum? Ich zitiere Raphael Eckert, der operiert dir die Mandeln raus. Und es tut einfach, also vielleicht, ich glaube, ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo Sprudel anfängt weh zu tun.
Ja, vor allem in Kombination mit Fisherman's Friends.
Ey, das,
also mit
ist, das ist das Schlimmste. Das geht gar nicht. Das ist Folter.
Das ist so eine Form der
Selbstkasteiung. Ich finde, das sollte auch als Foltermethode wirklich, dass man dann den Leuten so, weiß ich nicht, ein Fisherman's und dann ein bisschen Sprudel im Mund gießt. Nee, es tut einfach weh beim Trinken, Sprudel. Das Einzige, wann Sprudel geil ist, ist, wenn man so richtig viel Schokolade gegessen hat und dann so einen Sprudeldurst kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Okay, also
ja.
Hier...
Ja.
Findet keiner Sprudel overrated.
Okay, ich bin schon eher Sprudelfreund.
Also ich trinke auch gerne Sprudel, muss ich sagen. Aber nicht, wenn es so komplett dich wegknallt. Ne? Also es darf gerne, auch Medium ist mir schon fast zu schwach. Ich glaube, vielleicht ist so der Trick, es einmal auszuschütten und dann kurz zu warten oder so. Dann hat so die perfekte Sprudel, wie soll man sagen,
Okay, also ich bin jetzt hier nur auf Sprudelfreund. Ich dachte irgendwie, das wird jetzt so, ja, Sprudel, Mäge, kann ich total verstehen. Scheiße, nee. Tut weh, aua.
Ich habe aber tatsächlich noch ein underrated Getränk. Und zwar, was ich total gut finde, sind verdünnte Schorlen. Also so ein 90% volles Glas Wasser und so ein Schuss Orangensaft drauf. Geil.
Ja, nee, ich bin dann schon so der Typ, wenn ich dann schon so was Schorliges trinke, dann will ich auch den Geschmack haben und nicht so ein dünnes Süppchen da gebraut bekommen.
Nur für die Connoisseure unter uns.
Ja, ich fühle das
ist
schon.
Ist auch nicht meins, muss ich sagen. Ist auch nicht meins. Ich finde das immer so ein bisschen so diätmäßig. Da hat man so das Gefühl, weißt du,
du darfst
so mit so zwei viel. Tropfen Apfelessig das Mineralwasser genießen, um sich eine Apfelschorle einzubilden.
Und mein letztes Overrated, ich weiß nicht, vielleicht hat man es heute auch so ein bisschen am Anfang gemerkt und vielleicht auch ein bisschen am Ende, ist Smalltalk, ist mein Overrated, weil ganz ehrlich, ich weiß, dass es was nützt, gesellschaftlich Smalltalk, aber Nummer eins, ich kann es nicht. Nummer zwei, also wenn ich es da mache, fühlt es sich auch einfach immer weird an, weil ich mir denke,
du bist super scheiße in Smalltalk, man merkt es dir direkt an.
Ja, danke, das haben wir dann auch geklärt. Und ich denke mir halt so, okay, können wir uns jetzt direkt über True Crime bitte unterhalten oder über Kläranlagen oder über, weiß ich nicht, schwarze Löcher oder weiß ich nicht, irgendwas Wichtiges, aber können wir bitte keinen Smalltalk machen, was kann ich wirklich nicht, weil ich das, ich find's weird einfach. Du triffst so Leute und du weißt jetzt, okay, das sind jetzt keine Freunde von dir, aber das sind so Leute, die kannst du auch nicht ignorieren, mit denen musst du jetzt Smalltalk halten, wenn du die triffst, das ist so schlimm.
Also ich fühle das ansatzweise, muss ich sagen. Ich finde Smalltalk an für sich ganz cool. Es kann immer ganz nett sein, wenn man merkt, dass man so auf einer Wellenlänge ist und dass man relativ schnell ein gutes Thema findet. Aber es gibt so zwei Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nummer eins ist eigentlich so ein notgedrungener Smalltalk, weil du umzingelt bist von Leuten und einfach keiner was sagt und du dir das auch nicht geben willst, dass keiner was sagt, weil der zu dumm ist. Sowas regt mich total auf. Und auch, wenn man Smalltalk geführt hat und im Prinzip einem dann irgendwann die Worte ausgehen und so ein gegenseitiges Annicken dann einfach so das Ende bleibt und man nicht mehr weiter weiß, wie
ja,
man weiter.
Das ist mein Albtraum. Und deswegen habe ich so Angst vor Smalltalk, weil ich werde dann schon so nervös, dass nur noch Scheiße aus mir rauskommt, weil ich denke, oh Gott, du musst was sagen. Sag was von dem, jetzt sag doch was, irgendwas Gutes und dann passiert einfach gar nichts mehr. Das ist ganz schlimm.
Das Ding ist halt, es ist ja nicht immer möglich, immer mit jedem und überall und immer Deep Talk zu führen. Und das will ich eigentlich auch gar nicht. Ich will mit manchen Leuten auch gar nicht darüber reden, was ich so für Ansichten habe oder so. Und da ist Smalltalk halt einfach, ja, dann die gesellschaftlich beste Form, irgendwie mit manchen Menschen Kontakt zu haben, ohne jetzt super awkward einfach wegzugehen, wenn die sich zu einem stellen. Ne? Aber ich finde es teilweise auch sehr unangenehm. Und was Daniel gerade geschildert hat, wenn man dann diesen Punkt überwunden hat, wo man sich dann auf dieser Smalltalk-Ebene nichts mehr zu sagen hat und dann nur noch in dieses stille Nicken übergeht, das ist teilweise wirklich
aber
super unangenehm.
Aber vielleicht muss ich
auch
noch dazu sagen, ich meine mit overrated Smalltalk nicht, dass ich, ich will immer nur diepe Gespräche führen. Nee, ganz im Gegenteil, ich weiß nicht, ich habe schon so das Gefühl, dass ich oft weirde Gesprächsthemen anfange, weil mein Kopf auch einfach manchmal ein bisschen verwirrt ist. Und dann finde ich es dann irgendwie komisch, wenn dann, weiß ich, kann das jetzt gerade eigentlich nicht alles sagen, was ich sagen will. So, das ist meine Art von Smalltalk ist, glaube ich, nicht die immer super ankommt. Und Raffi sagt mir dann auch immer, wenn wir irgendwie unterwegs wären, ey, Kathi, du warst heute schon wieder ein bisschen weird zu den Leuten. Aber auf der anderen Seite sagst du, dass ich auch eigentlich super kommunikativ bin.
Ja, außer du hast keinen Bock auf die, aber
ja, klar, gut,
das
aber
kommt ja schon mal vor.
Ja, das ist ja generell so, ne? Ich habe auch nicht immer Bock, mit jedem zu reden und ich habe auch nicht immer Bock, mich irgendwie großartig zu unterhalten. Und das ist aber auch das Schöne, ja, wenn man sich irgendwie kennt und den anderen respektiert, dass man halt eben auch anerkennt, wenn der andere gerade mal keine Lust hat, sich zu unterhalten und so, ne? Und das macht ja auch gute Freundschaften aus, dass man vielleicht auch irgendwie Zeit verbringen kann, ohne jetzt irgendwie den Zwang zu verspüren, auf Teufel komm raus, irgendwas reden zu müssen.
Ich glaube, sonst hätte ich auch keine Freunde mehr. Ja, und als letzte Kategorie in unserem Podcast hatten wir auch immer noch das Oh Money.
Oh Money.
Und ich habe vor ein paar Wochen aus Versehen jemanden den Autospiegel kaputt gemacht. Und zwar, weil ich dachte, es wäre mein Autospiegel. Ich bin vom Zahnarzt gekommen und bin schnurstracks auf den Ford Fiesta zugegangen. Und ich klappe immer meinen Autospiegel ein, so in der Innenstadt. Sonst, der wird halt abgefahren, wenn du den nicht einklappst. Und war auch eingeklappt. Und ich hab den nicht wieder ausgeklappt bekommen. Dann habe ich den einmal um 360 Grad gedreht und der hat sich irgendwie nicht in die richtige Position drücken lassen. Ich habe das schon so mit meiner Hüfte gegengestemmt. Und auf einmal gehen halt so die Lichter davon an. Und eine Frau ruft nur, ja, ja, der ist elektrisch. Und ich gucke die so an. Ich so, hä, nee, der ist nicht elektrisch. Doch, ihr Auto steht ja eins weiter hinten. Und dann habe ich halt erst gecheckt, dass ich an dem falschen Autospiegel, und ich habe den halt abgerissen, weil der halt elektrisch war. Und meinen kannst du halt so ganz, oder unseren kannst du halt so ganz normal ausklappen. Und das war so peinlich, weil diese Frau stand da irgendwie schon, weiß ich nicht, 2 Minuten und guckte mir bei dem kläglichen Versuch zu, wie ich ihren Autospiegel fast abreiße. Ich glaube, die hat es auch ein bisschen... Ja, es hat mir
das
auch
ist auf jeden Fall
bisschen,
nochmal, ne. Auf jeden Fall.
Es war mir auch ein bisschen peinlich gewesen, weil ich auch ein bisschen aggressiv, glaube ich, dabei aussah. Aber ja, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Wir haben es danach ausprobiert. Er ging auf jeden Fall noch, aber sie war ein bisschen schockiert.
Aber das ist ja ein bisschen so für einen kurzen Moment wie den falschen Einkaufswagen zu nehmen, finde ich.
Ja.
Hat ja auch schon jeder gehabt. Ist ja irgendwie immer lustig, man lächelt sich dann so an, ne, wenn man dann irgendwie die eigentlichen
Besitzer beide sind findet. Aber eigentlich mega, also vor allem der bestohlen wurde, so passiv-aggressiv schon, das meiner.
Ja, schon so ein bisschen, ja, so, also passiv-aggressiv wird es vor allem immer dann, wenn die Leute anfangen, so mit dem Zeigefinger den Wagen zu sich zu ziehen.
Ja, nur, dass man den Einkaufswagen nicht kaputt macht und nicht dieser Frau fast den Einkauf, den Autospiegel abgeböllert hätte. Naja, ist ja nichts passiert, in dem Sinne.
Ja, ich habe auch einen Oma-Mail tatsächlich.
Geil, erzähl.
Ich habe neulich beim Spazierengehen die sinnloseste Diskussion meines Lebens geführt, glaube ich. Und das war auch ein echtes Oh-Mann, ey. Ich war mit meinen Hunden im Wald und ich bin dann auf so eine Stelle zugekommen, die, wo der Weg relativ eng ist. Und da kamen mir 2 Frauen entgegen, so Mitte, Ende 40, würde ich sagen. Also so gut im Leben stehende, gut gekleidete Frauen, die halt offensichtlich spazieren gegangen sind. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil dieser Weg sehr schmal war an dieser Stelle, ob wir da überhaupt alle nebeneinander vorbeikommen und ob meine Hunde zu diesen Damen hinlaufen, weil die sagen Menschen unheimlich gerne Hallo, die sind total menschenbezogen. Also habe ich die so mit Schnipsen und bei Fuß quasi so rechts neben mir gehalten und dann haben wir diese Frauen so passiert, die haben so ganz leicht Platz gemacht für uns, also sind so ein bisschen an den Wegesrand gegangen, dass wir vorbei konnten, die Hunde sind super vorbeigegangen, nicht zu diesen Frauen hin und als wir an den Frauen vorbei waren, habe ich dann zu den Hunden gesagt, gute Mädchen. Und eine der Frauen fühlte sich davon angesprochen und meinte, was haben Sie gesagt? Und ich so, Entschuldigung, ich hab, was meinen Sie? Das ist dieselbe chauvinistische Scheiße, die ich mir immer anhöre. Und das ist so richtig abgegangen direkt. Ne? Und ich war erst so total verwirrt. Und ich meinte dann so, Entschuldigung, es ist doch offensichtlich, dass ich mit dem Hund gesprochen habe. Das ist doch nur eine Ausrede. Und die war so richtig in Rage. Ne? Und ich meinte dann irgendwann so, ja, das muss man aber auch so verstehen wollen, um das so zu verstehen. Bin dann gegangen und dann hat die mir noch so hinterhergezetert, jetzt auch noch nicht mal stehen bleiben und reden. Weißt du, so. Und ich dachte mir, okay, was ist dieser Frau passiert in ihrem Leben, dass die so krass
wutmäßig
ist. Ne? Charmeur. Also,
aber echt.
Ja, das ist unangenehm, würde ich sagen.
Ja, das war super unangenehm, weil das auch einfach so ein dieses chauvinistische Verhalten mir auch einfach wirklich fern liegt, ja. Und die war so, also wirklich so aggro, also die war so, ich dachte, die haut mir gleich eine runter, ne? die war so richtig gekocht, ne.
Das passt ja auch eigentlich nicht zu seinem Alter, weil dieser Spruch, gute Mädchen, also zu erwachsenen Frauen Mädchen zu sagen, das ist sowas von oldschool auch.
Ja.
Das ist,
ja.
Gute Mädchen.
Alter Schwede.
Ich sag das halt immer so zu den beiden Hunden, ne? Wenn die sich benehmen oder so, dann so als Lob und dann kriegen die so, es gibt dann so Leberwurst also aus der Tube, dann belohne ich die mit ihrem Leckerli, ne? Und dann wissen die so.
Ja. Leberwurst. Ja,
vielleicht wollten sie das, dann hätten sie aber einfach lieb fragen können, ob ich nicht ein bisschen Leberwurst für sie habe. Ne?
Oh, kann ich mehr, Leute. Ihr glaubt, ihr müsst diese Folge FSK 16 wegen uns machen.
Kriegen wir noch
auf jeden Fall leid. Ja, wir hoffen, ihr hattet aber trotzdem ein bisschen Spaß mit uns. Also,
ja, mega, auf jeden Fall. Ich fühle mich ein bisschen schäbig, dass ich kein Oh Money und Underrated, Overrated.
Also Spaß habe. Auf jeden Fall, zumindest was jetzt den letzten Teil betrifft. Ich muss wirklich sagen, dass ich ja kein, wie hat's Fabian oder du, Daniel, genannt, kein Cold Case, ja, ihr wisst, was ich meine, Fan bin. Aber ich muss sagen, das hat mir heute echt nochmal gezeigt, dass ich da vielleicht doch irgendwie daran interessiert bin, so ein bisschen an Fällen dran rumzuspekulieren und zu überlegen, was geschehen sein könnte.
Cold Case sind geil. Ja,
auf jeden Fall. Also dieser hier fand ich auch, diesen fand ich auch wirklich sehr spannend. Man weiß ja nicht, ob man von einem Case wirklich sprechen kann, ne? Vielleicht ist es auch einfach irgendwie gestorben und das war alles gar keine Selbstmordtaktik. Auch das weiß man nicht, aber nichtsdestotrotz fand ich diesen hier auch sehr spannend und vor allem deswegen, weil es halt diese Bilder noch gibt, ne? So seiner letzten Reise im Prinzip.
Ja, man kann die sehr gut nachvollziehen, das macht das irgendwie so ein bisschen plastischer.
Darf man denn an der Stelle hier nochmal, ich weiß nicht, ist das schon offiziell, sonst könnt ihr es einfach auch rausschneiden, Werbung für eure Tour machen? Darf man das hier?
Die Tour, die ja, bisher stimmt. Nur einen Termin
umfasst. Die Tour in der Arena. In der Krombach Arena, wie ich immer sage. Also für mich sind Fabian und Daniel schon so eine Stars, dass sie Touren spielen genau. Und in Arenen voll machen.
Ja, wir machen ja,
aber Arenen darf voll, man das ja. Oder darf man das jetzt nicht? Weil ich weiß, darf ihr selbst man. Haltet euch da darf ja eher man. Dann was zurück, weil ihr da vielleicht nicht so... Aber ich finde, ihr hättet das mal irgendwie verdient, dass euch da jemand mal so ein bisschen beweihräuchert in eurem eigenen Podcast. Deswegen mache ich das jetzt.
Dankeschön. Mach gerne weiter. Wir lassen einfach
am
laufen.
Am 30.05. live in der Krombach, nicht Arena, keine Ahnung, wie heißt es richtig? In der Krombacher Erlebniswelt.
Krombacher Erlebniswelt.
Daniel und Fabian vom Blutrausch live.
Mach mich auf, trink mich. So geht doch der Werbespruch von denen, oder?
Ja.
Ist egal. Es kommt bitte? Heute Abend nur noch Dünnsches raus aus meinem Kopf.
Ja, gut.
Es ist auf jeden Fall geil. Es ist lieb, dass du das ansprichst. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten. Unser Bühnendebüt tatsächlich.
Ach so, das war das erste Mal, dass das jemand sagt.
In der Erlebniswelt.
In eurem Podcast. Sorry.
Ja, tatsächlich. Ich habe es nur mal bei Instagram erwähnt. Und das ist dann tatsächlich auch... Ach, das ist doch super. Es ist ja offiziell, jetzt kann man es ja auch.
Es ist ja auch nicht jeder bei Insta, ne? Deswegen, also es kann ja durchaus sein, dass es viele Hörer da draußen gibt, die uns weder bei Insta folgen oder auch nicht irgendwie den Newsletter von Krombacher erhalten und deswegen davon keine Ahnung haben, aber daran grundsätzlich interessiert sind. Von daher, solltet ihr das sein, schaut gerne einfach mal auf der Website von Krombacher weiter. Einfach mal rein unter Erlebniswelt, da werdet ihr auf jeden Fall fündig.
Ja, und Daniel hat es angesprochen, nicht alle folgen uns bei Instagram, was ich ja für eine absolute Frechheit halte, wie gesagt. Nee, jetzt mal ernsthaft, Butter bei die Fische. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht in der Community und wir freuen uns, neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann überlegt doch, das zu ändern. Ja, das würde uns sehr freuen.
Dass euer Auftritt da einen super, super Erfolg hat und ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass die Bude gerammelt voll sein wird und ja, ihr am Ende das ein oder andere Krombacher Bierchen vielleicht noch am Ende trinken werdet gemeinsam.
Ja, das denn ich noch als Verkaufsargument. Also die Show dauert 90 Minuten, das Ganze kostet 25 Euro. Und danach gibt es dann ein gemeinsames Bierchen trinken und Schinkenbrote essen in der Krombacher Erlebniswelt in der Braustube. Man kann natürlich das Schinkenbrot auch gegen vegane Alternativen austauschen und das ist alles inklusive in diesen 25 Euro. Also wenn die Show doof war, dann könnt ihr euch wenigstens angemessen zuziehen. Und wenn nicht, dann trinken wir einfach noch ein Bier zusammen und reden über den Fall.
So sieht's aus.
Yes.
Wir können leider nicht dabei sein, aber wir hoffen, dass wir irgendwie mal dann wann anders bei euch in den Reihen sitzen dürfen und euch euren lieblichen Stimmen zuhören. Also das war für mich wirklich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, geil. Raffi und ich hätten fast unsere Hochzeit einen Tag später ja,
vielen lieben Dank.
In der Krombacher Arena. Ich werde es jetzt immer nur noch so, sagen, bei euch sein zu können. Aber ihr werdet das auf jeden Fall rocken.
Ihr seid auf jeden Fall entschuldigt. Ihr habt ja was wirklich
ja,
Gutes
glaub,
vor, einen guten
ich glaub,
Grund
wir nicht sind
zu
auch
das kann man so
erste
sagen.
Verheiratete ja. Podcast, True Crime Pärchen. Gibt's hier, weißt du, Daniel und Fabian mit ihrem Alleinstellungsmerkmal als zwei Boys. Wir sind jetzt das erste verheiratete Ex-True Crime Podcast Pärchen. Also eigentlich.
Dann seid ihr ein Podpaar.
Ja, es war auf jeden Fall mega cool, nochmal hinter dem Mikro zu sitzen und Raffi auch nochmal neben dir, neben Mikro zu sitzen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Sehr schön.
Das war total cool.
Ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Sehr cool. Und vor allem das Schöne, finde ich, ist ja immer, wisst ihr, ich hatte vor ein paar Jahren, auf vielen Jahren eigentlich mal, ich glaube auch betrunkenen Zustand mit einem damaligen Freund, so eine Theorie der Zeit aufgestellt. Die besagte, dass man im Prinzip nicht so eine kontinuierliche Zeit hat vielleicht, wie wir sie eigentlich wahrnehmen, sondern dass man eher so eine Zeit untereinander hat. Und dieses Heute fühlte sich an wie quasi noch gar nicht so lange her von unserem gestern, als wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und es war direkt vertraut, man war direkt wieder auf einer Wellenlänge. Es hat sich nicht so angefühlt, als ob wir jetzt irgendwie lange Zeit nicht gesprochen hätten. Und das, finde ich, sagt auf jeden Fall was aus.
Und ich habe auch immer noch nicht unseren
das stimmt, ja.
Abend in ein Zeltlager, Ofenkäse-Crimes, Lagerfeuer, Grusel, True-Crime-Fall, Abenteuer, Wochenende vergessen. Da denke ich noch sehr, sehr oft drüber nach.
Abgeschrieben. Ja, das würde ich auch nach wie vor geil finden. Ich würde es auch einfach geil finden, so ein True Crime Open Air Ding irgendwie zu machen mit so ein paar Podcastern, so eine Live-Show für einen ausgewählten Kreis an Menschen oder einfach nur wir unter uns.
Ja.
Hütte, Raffis und, Poncho.
Und ja. Ein kaltes Krombacher und ein warmer Ofenkäse. Wir können so Ofenkäse-Stockbrot dann machen, definitiv.
Voll
wir
geil.
Haben die süßen.
Voll geil.
Ich wollte gerade sagen.
Den Gedanken nehme ich mit ins
Bett. Jetzt habe ich richtig Hunger.
0:10 Uhr, ich glaube, wir haben es uns verdient, oder? Alles klar, ja. Macht's gut, bis dann.
Ja, auf jeden Fall.
Tschüss. Schilva.
Danke, dass ihr da wart und euch da draußen.
Bis zum nächsten
vielen
Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.